Hallo Silvio, hier spricht Sabine Eichbauer vom Tantris in München und dem Weingut Salicutti in Montalcino. Momentan sitze ich in Montalcino an unserem riesigen Esstisch. Bis gestern hatten wir hier Lese und schon langsam kehrt Ruhe ein, auch an dem Tisch, an dem ich bis gestern noch 2 Dutzend Leute verköstigt habe, die uns geholfen haben, Friends and Family, bei der Lese. Und überlege mir, was ich dir über deinen Gast Julian Grunwald, unseren Chefsommelier vom Tantris Maison Culinaire, erzählen kann. Vielleicht, wie sehr ich Julian am und als Gast schätze, wie er wunderbar fein mit mir kommuniziert, wenn ich mit Gästen im Tantris bin, wie er meine Blicke versteht, dass er immer eine Meinung hat, die er anbietet und einem nicht aufdrängt, wie er leise, aber präsent im Restaurant ist, anscheinend nie die Ruhe verliert. Mittlerweile weiß ich ganz gut, wenn sein Lächeln eigentlich davon spricht, dass es gerade brennt, aber er es eben nie den Gast spüren lässt. Julian ist für mich ein Weinkellner der feinsten Art. Das kann ich von 2 Seiten erleben, weil er auch schon hier bei mir zu Gast war. Als Kunde quasi zusammen mit anderen Sommeliers genau an diesem Tisch, an dem ich jetzt gerade sitze. Und ja, habe ich ihn auch als sehr feinen Gesprächspartner erlebt. Leidenschaftlich in seinem Beruf und im Leben. Wir haben uns die halbe Nacht über Wein und Gastgebertum, aber auch über Familie und Kinder unterhalten und wie wichtig es ist, da eine Balance zu finden. Und ich bin mir sicher, dass auch du ein tolles Gespräch, ein spannendes Gespräch mit Julian haben wirst. Und dabei wünsche ich euch beiden ganz viel Spaß.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. In den vergangenen Folgen habe ich nicht wenige meiner Gäste gefragt, wo sie gerne noch einmal tätig wären, in welchem Lokal sie einmal Wein ausschenken würden, welche Weinkarte sie gerne einmal betreuen würden. Und nicht wenige derer haben geantwortet im historischen Tantris. Denn kaum ein Restaurant hat so viel deutsche Gastronomiegeschichte geschrieben wie das Tantris. Und auch jeder der Sommeliers, die ich kenne, die ich hier zu Gast hatte, sind begeistert von diesem außergewöhnlichen Lokal. Und so freue ich mich umso mehr zu hören, wie es im aktuellen Tantris ist, wie sich dieses Glanzstück der deutschen Gastronomiegeschichte entwickelt hat und welche Anforderungen an einen gestellt werden, um dort tätig sein zu dürfen. Julian Grunwald ist der aktuelle Chefsommelier im Restaurant Tantris und heute unser Gast. Geboren 1982 in Dortmund, die Ausbildung im Hotel Stadt Hamburg auf Sylt. Im Anschluss tätig im Restaurant Königshof in München, im The White Barn Inn in Kennebunkport, Maine in den Vereinigten Staaten, im Restaurant Annex, im Parkhotel Vegas, im Restaurant Le Ciel im Berchtesgaden und seit 2019 im Restaurant Tantris. Und bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich aufs Allerherzlichste bei unserem Partner, der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Consiovini, Schlumberger, Segnitz und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung aufs Allerherzlichste bedanken. Dank der Unterstützung ist es möglich, dieses Projekt nicht nur ins Leben zu rufen, sondern auch weiterzuführen. Vielen lieben Dank dafür. Und nun, Vorhang auf, Bühne frei für Julian Grunwald. Wer sucht bei euch eigentlich die Weine aus?
Es ist eine Teamarbeit. Also ich bin mit meinen beiden Sommeliers immer am Gast und täglich draußen und mache das zusammen mit Mathieu Mermelstein. Der ist quasi der Mann im Hintergrund, der vor allem für eben unsere Allokation zuständig ist. Wir haben einfach durch die Tradition des Hauses super Verbindungen, vor allem nach Frankreich, aber auch Italien, einige Sachen aus Deutschland, die wir eben direkt bekommen, und da ist er derjenige, er ist Belgier ursprünglich und Französisch zu reden, schadet natürlich nicht in dem Moment, ne, gerade eben mit der Verbindung nach Frankreich. Und er ist schon, also nicht mehr aktiv, abends im Rest oder überhaupt im Restaurant, aber eben das hilft schon, dass er damit mit an Bord ist und mir die Arbeit abnehmen kann.
Was sind Allokationen für alle, die es vielleicht noch nicht so ganz präsent haben?
Das sind Weine, die wir eben jedes Jahr kaufen. Wir haben wirklich 60-70% der Karte ist ja unsere Stammkarte, möchte ich mal sagen, und die bleibt unverändert. Das ist eben auch das Tolle mit der Historie des Restaurants, eben, dass über 50 Jahre lang schon Wein gesammelt wird. Und da haben meine Vorgänger, und das ist eben auch ein tolles Erbe, da wirklich angefangen mit großen, inzwischen großen Häusern, die damals aber teilweise eben auch Newcomer waren, deren Weine zu kaufen. Und das ist eben eine Tradition, die wir, wo wir uns darüber freuen, die wir bei sehr, sehr vielen beibehalten haben. Ansonsten hätte man keine Chance jetzt in solcher Jahrgangs- und Lagentiefe an, ich weiß nicht, Jacques Delors, an viele Burgunder-Winzer, an Jean-Louis Schaaf oder die Weine von dem Manoir Renault, Rayas und so weiter ranzukommen. Vom Händler kriegt man es natürlich nicht in der Menge und bei weitem auch nicht zu den attraktiven Konditionen. Und das ist eben so ein bisschen das Geheimnis unserer Weinkarte, dass wir da eben diese Sachen schon lange kaufen und deswegen auch einfach im Rahmen natürlich, aber fair anbieten können.
Und das sind 60-70%, also die Weine, wo du dich nicht drum kümmern musst, sondern die automatisch immer reinflattern.
Genau, ich meine, tut sich natürlich bei allen Winzern immer was und neue Lagen, Schwierigkeiten in den Jahren, Besonderheiten. Ja. Also wir haben schon mit allen da wirklich gute Kontakte, einen sehr, sehr guten Draht, muss man sagen. Und das ist auch die Philosophie des Hauses. Es ist eine riesen Weinkarte mit ja, so knapp 2000 Positionen.
Ist das doch so viel? Wow.
Ja, es sind schon einige, ja. Aber es sind am Ende gar nicht so viele Winzer, sondern wir wollen eben die Arbeit der Winzer soweit möglich in der Tiefe eben abbilden. Wir haben von den Winzern, mit denen wir zusammenarbeiten, eben verschiedene Lagen, Jahrgangstiefe, und das ist auch, wenn wir jemanden neu aufnehmen, eine Sache, auf die wir großen Wert legen, eben diese Struktur in der Karte zu behalten.
Ja, was ist für dich da reizvoller, wenn du die Karte hast, eher mit den Jahrgängen oder mit den Lagen zu spielen? Also sprich, jemand kommt rein und sagt, ich möchte gerne XY trinken. Wie gehst du da vor? Versuchst du da anhand der verschiedenen Jahrgänge den idealen Geschmack zu finden oder eben aufgrund der verschiedenen Ausprägung der Lagen?
Ein bisschen von beidem, ehrlich gesagt. Gerade wenn man jetzt ans Burgund denkt, in vielen Momenten natürlich auch eine finanzielle Frage, was der Gast eben bereit ist, für die eine Flasche dann eben auszugeben. Aber ja, andererseits
wenn ein Winzer schon sagt, dann macht er ja einen Call mehr oder weniger. Ja, dann sagt absolut, er in die Richtung, genau. Und dann weißt du schon, okay, das kann 3-, 4-, 5-stellig werden.
Ja, das stimmt. Und dann geht's eben auch darum, wie schätze ich ihn ein? Möchte er fein, möchte er elegant trinken? Suche ich ihm warmes Jahr raus? Möchte er lieber ein bisschen mehr Power im Wein haben? Und eben auch in Verbindung mit der Lage. Ich meine, Burgund, aber auch die Rieslinge in Deutschland sind natürlich ein gutes Beispiel dafür. Wie zeigt sich die Lage? Habe ich eine Lage weiter oben am Hang? Habe ich dort einfach kühleres Terroir? Habe ich dort mehr Feinheit im Wein? Oder gehe ich weiter nach unten, habe mehr Auflage, mehr Power? Ja, das ist eben etwas, wo ich die Gäste, wenn ich sie kenne, auch eben schon einschätzen kann. Oder andererseits das eben so ein bisschen auslote. Einfach indem ich gar nicht direkt frage, die dort die Lage, sondern wie er denkt, dass sein Wein idealerweise sein sollte.
Würdest du persönlich den Jahrgang über die Lage oder die Lage über den Jahrgang stellen?
Ich glaube, es liegt ein bisschen am Gebiet. Im Burgund würde ich eher die Lage übers Jahr stellen. Und dann je nachdem, in Deutschland, gerade bei Riesling, gibt es aufgrund der verschiedenen Jahre doch schon sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen. Wäre es vielleicht tendenziell andersrum, aber komplexe Frage, komplexe Sache auf jeden Fall.
Ja. Da könnte man einen Podcast mit füllen, ne? Also, weil es ja teilweise auch Ansichtssache ist, dass man unterschiedliche Betrachtungsweise über die Jahre, über eben auch die Wertigkeiten der Lage, ob es in dem Jahrgang besonders herausgearbeitet wird oder weniger. Also daher glaube ich, gibt es da keine wirkliche Wahrheit. Wie hast du dir das angeeignet? Ich meine, du bist ja noch nicht so lange im Tantris selber und das erste Mal da richtig krass mit der Vielfalt konfrontiert. Hast du da 3 Wochen Grundkurs gemacht oder?
Ja, es war schon ganz am Anfang eine immense Aufgabe. Ich meine, es ist eine Riesenkarte und egal, wo man herkommt, du bist im nächsten Laden und hast einfach andere Winzer, du hast andere Gegenden, du hast einen anderen Fokus in der Weinkarte. Und da natürlich Sachen, wo man sich absolut reinfuchsen muss. Das ist schon ein sehr, sehr komplexes Thema. Ja, aber auch ein sehr, sehr schönes Thema und etwas, was mir große Freude macht. Und wenn man das dann am Ende dem Gast gut vermitteln kann, dann ist das natürlich eine ganz, ganz großartige Sache. Aber es ist weiterhin immer noch eine Aufgabe, da soweit möglich alles darüber zu wissen und perfekt Auskunft geben zu können.
Berätst du in beiden Restaurants, also im DNA und im Tantris oder nur im Tantris?
Ich bin in beiden Restaurants, also wir haben im ganzen Haus, wir haben drei Teilbereiche quasi, drei Outlets mit dem Tantris, mit dem Tantris DNA und auch mit der Bar. Jeden Abend, wenn die beiden Restaurants aufhaben, also Mittwoch bis Samstag, ist auch die Bar auf. Und auch da gibt es ein tolles Stammgastpublikum inzwischen und viele Leute, die auch, klar, mal sich einen Drink zum Aperitif machen lassen, aber dann auch einfach Wein trinken. Gibt toll, wirklich sehr, sehr hochwertigen Barfood, den eben die Küche vom DNA mitmacht. Und da macht Wein schon absolut auch Sinn. Also das ist, sind alle drei Bereiche. Im Normalfall hüpfe ich so ein bisschen hin und her zwischen Tantris und DNA. Und bin dann aber auch, wenn jemand da ist und speziellere Wünsche hat, die Bar hat ihre eigenen offenen Weine und die Jungs machen es auch gut und wissen da Bescheid und nehmen auch auf, wenn jemand sagt, ich will das und wissen auch, wo sie es finden müssen und wie damit umzugehen ist und so. Aber natürlich hat man auch mal da die Weinfreaks sitzen und dann geht sowas mal eben in die Tiefe, so ein Gespräch und ja, wie verhält sich die Lage von Jacques Delors gegenüber der, welches Degagement soll ich nehmen, was auch immer. Also das kann dann auch schnell mal in die Tiefe gehen, weil wir natürlich, wie gesagt, durch die Tradition des Hauses einfach die Leute haben, die herkommen, um eben auch so groß zu trinken, ne? Um dann wirklich auch auf die Schätze und auf die Besonderheiten zu gehen.
Wie kannst du das bewerkstelligen? Also ich meine, du bist ja auch nur du und du hast ja dann teilweise die Situation, dass 10, 15 Tische mit Mahl kommen. Im krassen Fall kannst du dich da irgendwie zerlegen. Klar, du hast ein Team, aber jeder möchte ja auch den Sommelier dann irgendwo sehen. Kategorisierst du das? Sagst du, ich berate nur Weine ab 1.000 Euro oder sagst du, ich mache nur einen Tisch 1 bis 5 oder bist du die Feuerwehr, wo gerade irgendwie ein Kellner schreit oder ein Chef der Entschuldigung schreit, da rennst du hin oder?
Ja, es ist ein bisschen, genau, Feuerwehr ist vielleicht gar nicht das verkehrte Wort. Ich meine, am Ende, ich habe zwei tolle Sommeliers an meiner Seite, die das wirklich großartig machen, Oskar und Lena, und wenn ich nur die ganzen großen Sachen ihnen wegnehmen würde, wäre es ja auch kein Ansporn und einfach nicht der richtige Weg. Wenn Leute da sind, die ich schon lange kenne, tolle Stammgäste und so, dann, wo ich halt auch weiß, was sie möchten und in welche Richtung das geht, dann bin ich schon vorwiegend da. Aber ansonsten ist da wirklich der Teamgedanke, der im Vordergrund steht und ich lasse die beiden im Tantris Station machen, renne für sie in den Keller, wenn sie was brauchen und wie gesagt, wenn ich jetzt sage, ich pick mir die Kirschen raus, dann klingt das blöd, aber wie gesagt, ich gehe zu den Stammgästen, wo ich dann schon mehr, ich meine, das sind jetzt 5 Jahre, die ich hier im Tantris bin, da sind es schon viele Leute, die ich kennengelernt habe und deren Vorlieben ich auch einfach abgespeichert habe.
Wie machst du das mit deinem Team? Also sagst du, das ist unser Stil, das ist der Stil des Tantris bei den Weinempfehlungen oder bei der Präsentation der Karte? Oder ist dann doch jeder deiner Sommeliers für sich autark und individuell?
Jeder bringt da natürlich auch seine eigenen Vorlieben mit und seinen eigenen Geschmack. Am Ende natürlich immer wichtig, auch auf den Gast einzugehen und nicht nur irgendwie, weil man gerade Jura toll findet, das durchzudrücken. Und am Ende kann der Gast da gar nichts mit anfangen. Das ist natürlich immer ein Spagat. Ansonsten definiert sich der Stil des Hauses natürlich auch durch die Weinkarte, ne? Ich meine, Burgund, Weiß und Rot ist riesengroß bei uns. Riesling Deutschland ist sehr, sehr gut vertreten. Und das ist dann auch das, was am ehesten unsere Sachen sind, die wir den Gästen näher bringen einfach.
Wie kommst du auf neue Weine? Ist das, dass Winzer zu dir kommen und sagen, ich möchte gerne im Tantris vertreten sein? Oder sprichst du die Winzer an?
Es ist ein bisschen von allem, ehrlich gesagt. Wenn jemand auf uns zukommt, ist es oftmals ein bisschen schwierig. Also ist nicht so mein liebster Weg. Also ich find die Sachen lieber selber über Empfehlungen, über Gebiete, die man bereist, über Empfehlungen von Händlern auch natürlich, das gibt's auch. Aber wenn jemand hierher kommt und mir seine Weine präsentieren möchte, finde ich, ist man immer so ein bisschen unter Druck. Der kommt her, nimmt sich seine Zeit, macht alles auf für uns und so. Und dann ist manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, ja, okay, ist jetzt ganz nett, aber vielleicht doch nicht das, was zu uns passt. Und es passiert schon regelmäßig. Gerade mit dem Wandel, den es jetzt gegeben hat, auch im Haus, mit eben dem großen Umbau vor 3 Jahren und einfach der neuen Küchenstilistik auch. Und eben auch mit dem Wandel in der Sommellerie, der Nicolas Spanier, mein Vorgänger, ist eben ja jetzt seit gut anderthalb Jahren nicht mehr da und das merken natürlich dann auch Winzer und Leute und schauen, dass sie dann nochmal versuchen, eben ihre Chance zu nutzen. Ist jemand Neues da? Okay, ich habe vor 5 Jahren schon mal gehört, deine Weine will ich nicht, aber ich probiere es vielleicht nochmal und das passiert schon auch oft.
Vielleicht darf ich da nochmal drauf eingehen. Also meine erste Frage, wer ist letztlich der Finalentscheider? Liegt das bei dir oder ihr habt ja so viel Weinkompetenz bei euch? Also sowohl der Seniorchef ist ja ein riesen Weinliebhaber gewesen, als auch der jetzige Chef. Also von dem her gibt es ja so viel Meinung eigentlich darüber. Aber letztlich musst du es ja am Tisch verkaufen.
Genau, ja. Es ist schon auch eine Teamentscheidung. Also wir sind da wirklich mit Mathieu und auch mit Herrn Eichbauer sitzen oft zusammen oder regelmäßig zumindest zusammen und entscheiden viele Dinge gemeinsam. Schön. Ansonsten aber für Dinge wie die Weinbegleitung. Wir haben jetzt vorne im Menü-Restaurant am Abend ein Menü in 8 Gängen und wir haben immer eine normale und eine Premium-Weinbegleitung und schon die normale Weinbegleitung ist sehr, sehr hochwertig. Also ich kalkuliere das so zwischen 25 und 30 Euro das Glas. Und die Premium-Weinbegleitung ist dann wirklich das auch mal. Wir haben im Moment Merceau von Leroy mit dabei und da sind auch Weine, die dann wirklich mal 300 Euro das Glas kosten. Das sind dann schon wirklich ganz, ganz große Raritäten. Und
was kostet die Weinbegleitung?
Das ist kein fester Preis.
Ach so, auch okay, ich dachte, das wäre...
Also für die normale Weinbegleitung sind es 210 Euro.
Ja.
Aber für die Raritätenweinbegleitung habe ich mir das offen gehalten, eben um auch dem Gast zu ermöglichen, zu sagen, ich nehme das gerne und dann gehen die Gläser bei 50 Euro los, enden aber eben bei 300. Und wenn dann jemand sagt, ich nehme gerne die Raritäten, aber das ist mir dann wirklich doch zu viel, dann ist es gerne möglich, dann schiebe ich ihm da den Wein aus der normalen Begleitung ein. Andersherum aber genauso, jemand, der sagt, er nimmt gerne die klassische Weinbegleitung, aber wollte schon immer mal 96er Barolo Reserva von Aruania trinken. Dann baue ich ihm das Glas gerne ein. Deswegen habe ich mir das eben offen gelassen. Und ansonsten, wenn er da am Ende steht, Premium Weinbegleitung 875 Euro, dann wirkt es halt auch noch mal ein bisschen schwieriger, als wenn man die Einzelglaspreise eben mit dabei hat.
Ist ja wirklich schön, dass man da wählen kann und sich das selber auch zusammenstellen kann und beide Weinbegleitungen dann aber eben auch entsprechend zu dem Menü passen.
Ja, absolut.
Sorry, aber ihr bei der Premium-Weinbegleitung mit Corava oder macht die Flaschen auf?
Genau, ja. Nee, das ist Corava.
Okay.
Na, da arbeiten wir schon sehr, sehr lange mit und auch sehr, sehr gerne. Und ich meine, gerade bei so High-Class-Flaschen, sonst hätte man wirklich den Druck, dass innerhalb der nächsten paar Tage verkaufen zu müssen und das ist dann doch schwierig. Und mit Coravan, das funktioniert sehr, sehr gut und die Leute nehmen es auch gut an. Also das hat keinen negativen Beiklang oder so, dass man das dann eben da so der Flasche entnimmt.
Habe ich interessanterweise noch nie gehabt, dass jemand das wirklich kritisch irgendwie betrachtet hat.
Ja.
Und da, ist das eigentlich eine dankbare Erfindung. Welches System habt ihr da?
Das ganz klassische Corama, also wirklich das Gerät, was man oben aufsetzt auf die Flasche, genau. Und was auch wirklich toll ist, wir haben klassische Champagner, die wir glasweise machen, einen weißen, einen Rosé und wir haben immer einen Premium-Champagner noch. Das ist im Moment Röderer Kristall, also immer etwas sehr Hochwertiges. Wir haben Jacques Delors schon mal gemacht, wir haben sehr, sehr lange verschiedene große Sachen von Bollinger gehabt. Und mit diesem neuen Coravin Sparkling funktioniert das sensationell. Auch dafür ist es wirklich gut. Also auch mit Schaumwein hat man dann nicht mal den großen Druck, das unbedingt schnell loswerden zu müssen, weil das konserviert wirklich dann über Wochen wunderschön.
Interessanterweise bis zum letzten Glas. Also auch wenn man noch ein, zwei Gläschen unten drin hat, ist es stabil und hält den Druck und das Glas ist noch genauso frisch wie das erste, finde ich.
Ah, super, du bist vertraut damit, ja. Nee, ich war auch sehr erstaunt, wie gut es funktioniert. Wir haben natürlich so ein System, mit dem man die Weine abpumpt, also eben Vakuum erzeugt und dann eben auch begast für die Schaumweinsachen. Aber das ist schon nochmal mit dem Coravin Sparkling wirklich ein großer Unterschied.
Wie stellst du die Auswahl für die Bar zusammen? Ist das für dich eine Herausforderung oder suchen das die Barjungs selber aus, dass sie sagen, wir wollen jetzt XY beim Glas ausschenken?
Es ist schon im Gespräch und ich will ja auch hören, was sie gut verkaufen können, was eben auch dann am Ende ihre Zielgruppe trifft, aber tendenziell eher die etwas mehr Easy-Drinking-Weine. Wenn jemand was super Komplexes möchte, dann haben wir das sowieso drüben. Ja, aber ich habe immer einen, also im Prinzip zwei Weiß, zwei Rot. Gibt immer einen frischen Riesling meistens, irgendwie was Knackiges zum Start. Bisschen was Runderes, Schmelzigeres. Irgendein Chardonnay habe ich meistens drüben und bei Rot wechselt es halt. Pinot haben wir sowieso immer was Schönes offen, meistens irgendwas aus der Begleitung und dann suche ich immer so ein bisschen links und rechts davon was für die Bar aus, was aber eben dann gut zu handeln ist für die, was kein komplizierter Altwein ist. Ich meine, es ist halt auch immer die Sache mit Depot, muss halt für die dann auch zur Handhaben sein. Ne? Die Flasche muss schnell aufgemacht werden können, eingeschenkt und weiter geht's.
Sind bei euch die großen Fußstapfen, die da durchaus existent sind, von Paula, Justin, Nikolas eher hinderlich oder sind die ein Goal, dass ein Grundvertrauen da ist seitens der Gäste? Weil ich stelle es mir auf der einen Seite sehr schwer vor, jeder ja seine Fans gehabt hat, deiner Vorgänger, aber manchmal ist dann eben auch so, dass man sagt, okay, wenn Eichbauers jemanden aussuchen, ist das von vornherein ein cooler Bursche, der muss ja großartig sein. Macht es auch einfacher. Wie war das? Also gerade so in den ersten Tagen, Wochen, Monaten?
Ich meine, es ist schon krass. Ein riesen Erbe, ne? Muss man ganz klar sagen. Das ist manchmal auch so ein Moment, einfach gut, wenn man sich mal so einen Moment nimmt, man steht im Restaurant in dieser absoluten Ikone mit dem ganzen Stress und dem ganzen, was wir hier jeden Tag leisten, unsere vielen Stunden und so, aber einfach mal dazustehen in der Mitte vom Raum und mal alles so in Ruhe auf sich wirken zu lassen, was für ein besonderer Platz das einfach ist. Ne? Man hat das täglich und gewöhnt sich dran, aber das ist schon wirklich absolut außergewöhnlich hier, absolut was Besonderes. Und klar, ich meine, jeder hatte seine Fans, wobei Frau Bosch und der Justin natürlich auch ein bisschen die Gemüter gespalten haben, muss man ganz klar sagen. Ne? Also hatten sowohl als auch nicht nur Fans, sondern auch eben sind mal ein bisschen angeeckt. Ne? So waren sie einfach die beiden und es ist ein großes Erbe, aber so ein Grundvertrauen der Gäste ist schon da. Ja, ich meine, ich bin jetzt, klar, da war Corona dabei, aber ich bin jetzt ziemlich genau 5 Jahre. Ich habe am 1. Oktober damals angefangen, 2019.
Oh, Glückwunsch nachträglich.
Bin jetzt gerade eben bei 5 Jahren angelangt. Wobei eben Corona-Pause und alles Mögliche.
Ja, man hat trotzdem gearbeitet, man war ja trotzdem dem Betrieb zugehörig und auch diese Umbauphase ist natürlich das eine, aber auch das ist ja in gewisser Weise Nervenarbeit oder eben auch händische Arbeit, wo man Sachen neu aufbauen muss, anders tätig sein muss und so weiter.
Ja, war eine sehr, sehr spannende Phase und auch am Ende toll, sowas mal mitgemacht zu haben. Wir haben eben auch im Prinzip das ganze Haus, da wo es nötig war, auf den neuesten Stand gebracht. Küche komplett umgebaut, draußen moderat umgebaut, aber eben auch, wir hatten diesen alten Tagesweinkeller direkt an der Bar angeschlossen, der ist in die Mitte vom Restaurant gewandert und so. Also was den Wein betrifft, sind auch viele Dinge passiert. Unser gesamter Weinkeller hier im Haus ist renoviert worden. Das bedeutet, wir haben alle...
Er ist wunderschön, der ist großartig.
Ja, der ist wirklich toll geworden. Wir haben alle 10.000 Flaschen, die vorher drin lagen und die jetzt circa auch wieder drin liegen, auf Paletten gepackt, jeder einzelne. Wir haben 25 so brusthohe Paletten gehabt und haben die alle in unser Außenlager gefahren.
Wow.
Mit einem LKW und der hat dann dementsprechend halt mal für 500.000 da Wein geladen gehabt. Und,
ich wollte gerade sagen, da war der Wein mehr wert als der LKW.
Ja, absolut, absolut, ja. Und wir haben es geschafft, dass jede einzelne Flasche heile den Weg zurückgefunden hat. Nichts passiert. Ja, cool. Und ich meine, dann war es halt auch ein Moment, der neue Keller hatte natürlich ein anderes System, andere Regale, es war anders aufgeteilt. Man musste erstmal überlegen, wo gehört das hin? Wir haben es im Keller nach Gebieten eben sortiert. Aber hier habe ich diesen kleinen Flügel, diese paar Regale des Weinkellers. Passt da Deutschland rein oder ist es zu klein? Muss da vielleicht doch lieber Österreich und Italien weiß hin? Und wie strukturiere ich mir das? Das war schon... aufregend, war eine sehr, sehr, sehr besondere Zeit, das Ganze.
Ist ja auch Momentum, also wenn das jetzt reinpasst, Deutschland, dann heißt das nicht, dass es im halben Jahr reinpasst und im halben Jahr nochmal alles umzuräumen. Das ist also die Weitsichtigkeit dabei zu haben, glaube ich, ist ganz, ganz schwierig. Und da ist es manchmal einfacher, wenn man es vorgegeben bekommt und jemand sagt, so machen wir das und so machen wir es schon immer. Und dann machen wir es auch immer, als wenn man eben den Gehirnschmalz da selber mit reininterpretieren kann, darf, muss. Warst du selber an der Entwicklung mit beteiligt? Also, dass der Tagesklimaschrank oder der Tagesweinkeller ins Restaurant reinrutscht, weil welche Bedürfnisse hast du oder wurde das von den Architekten festgelegt?
Das waren vom Konzeptionellen her eher der Nico und der Mathieu, die das damals überlegt haben, aber es war der Wunsch von Sabine Eichbauer, dass der ist ja Innenarchitektin auch und hat sich viele Gedanken gemacht, wie es werden soll, wie es aussehen soll und daher den Wein noch ein bisschen mehr ins Herz des Restaurants zu rücken. Der andere Punkt war natürlich, das Tantris ist einfach ein großes Haus und wir haben früher, ich habe 1,5 Jahre noch mit Herrn Haas eben arbeiten dürfen und wir haben teilweise Mittage oder Service gehabt an die 100 Gäste, teilweise drüber und das funktioniert ja heute nicht mehr. Ja, das schafft keiner mehr, das will keiner mehr und deswegen war natürlich auch der Wille, das Restaurant ein bisschen zu verkleinern. Erstmal natürlich diesen hinteren Raum, dass der eben mit dem DNA jetzt so toll genutzt wird, aber auch vorne, es musste einfach kleiner werden, sonst hast du da 80 Plätze und das funktioniert halt einfach auch mit der sehr, sehr aufwendigen Küche, die der Benjamin kocht, nicht mehr. Also dann auf dem 2-Sterne-Niveau, was wir im Moment haben oder wenn es vielleicht mal 3 werden in der Zukunft, da sind wir jetzt sowieso mit maximal 50, die wir machen oder sogar noch ein bisschen mehr könnten, sind wir sowieso schon sehr, sehr groß. Ja, und dann, wenn man denkt, 50 vorne, wir haben 25 im DNA, wenn es voll ist und dann nochmal 20 an der Bar, die vielleicht auch essen, dann kratzt man eh schon wieder an den 100 und das ist
ohne Frage.
Ist schon eine Leistung für alle Beteiligten. Ne?
Ja.
Genauso,
also ich glaube, die Leistung, die ihr da jeden Tag erbringt, das ist schon einfach wow. Also es ist unfassbar. Ich finde den Gedanken schön, was du vorhin sagtest, dass man sich hin wieder ins Restaurant stellen sollte und den Moment Ruhe genießen sollte. Das hatte ich bei den Lokalen, wo ich vorher immer tätig war, so einmal im Monat auch gemacht, dass ich mich in irgendeine Ecke gesetzt habe, also wie ein Gast, dann ganz am Ende, nachdem alle Gäste weg waren, alle Arbeit getan war, mit einem Gläschen Wein und habe das Restaurant auf mich wirken lassen. Und
ja.
Man kriegt einen ganz anderen Blick dafür, eine andere, man entwickelt eine andere Empathie letztlich auch für den Platz, wo man arbeitet, als wenn man immer nur reinrennt, durchrennt und das irgendwie mitnimmt und abarbeitet. Man entwickelt eine andere Ruhe und ein anderes Verständnis und Bewusstsein auch für die Gäste und wie die den Wein auch zu empfinden haben.
Ja, und auch ein schöner Moment für einen selbst einfach. Ja, mal durchzuschnaufen, das alles wirken zu lassen und zu verinnerlichen, wo ist man, was tut man hier und was ist hier schon alles, gerade hier im Haus, was ist hier schon alles passiert?
Ja.
Wer hat hier gekocht, wer hat hier gearbeitet, was sind hier für, keine Ahnung, früher für Wahnsinnspartys gelaufen, was waren für Gäste schon hier, es ist einfach so ein historischer Ort für die gesamte Gastronomie Deutschlands eigentlich, dass man sagen muss, es ist einfach ja, was ganz Eigenes.
Lebt ihr das bewusst oder sagt ihr neue Zeit und nicht, wir wollen mit dem Alten nichts zu tun haben, sondern wir schauen nach vorne, nicht zurück?
Wir schauen schon natürlich nach vorne, aber ich meine, die Historie ist etwas, was man schon ganz klar, das ist ja auch was die Gäste hier mitbringen, wenn sie durch die Tür kommen. So viele sagen, ich war 1972 das erste Mal hier und ach toll und ich erkenne es ja trotzdem noch wieder. Auch Leute, die die letzten 10, 15 Jahre nicht da waren, die schreiten hier durch die Drehtür und sagen sich, toll renoviert und das sieht ja aus wie immer und so. Klar ist hier und da und Details sind passiert und haben sich verändert, aber der Grundcharakter des Hauses ist einfach so, wie er eben seit 1971 ist. Ne? Und das ist einfach auch wahnsinnig toll, ne? So eine Tradition im Haus zu haben. Ne? Ne? Und einfach auch, dass es immer noch ein familiengeführtes Restaurant ist. Ne? Der Papa hat es eröffnet 1971 und ist jetzt 96. Ne? Er ist immer noch unter uns, tollerweise, und kommt leider nicht mehr so oft, wie er gerne würde, glaube ich. Aber ja, inzwischen 2-3 Mal im Jahr sehen wir ihn glücklicherweise noch und Geburtstage werden dann auch in der Familie hier gefeiert und so. Und das ist schon auch toll, ne? Muss man auch mal denken, was für ein Visionär das damals gewesen ist, sowas zu machen und einfach ja, quasi der Erste zu sein, der die gehobene Küche hier nach Deutschland holt. Ne?
Oder einer der Ersten, die das eben auch so fest etabliert haben, aber eben auch in diesem Weinbereich so fokussiert gewesen zu sein, an Dinge zu glauben, die damals noch überhaupt kein Thema waren und da auch eine Weinkarte zu etablieren, die in den Zeiten einzigartig waren und die Großartig. Sind noch viele Weine aus der früheren Zeit bei dir da oder kauft ihr die alten Sachen alle nach?
Es gibt schon noch, ja, wir kaufen natürlich auch nach, aber es gibt schon noch einiges. Herr Eichbauer Senior hat damals selber so kleine süße Schildchen geschrieben und mit so einer tollen, sehr, sehr eleganten Handschrift, die an die vorwiegend Bordeaux sind, noch über aus der Zeit, die an die Flaschenhälse gehangen. Das waren dann viele Einzelflaschen und die haben dann eben in so Holzregalen gelegen, nicht in großen Fächern. Das heißt, man wollte sehen, was drin ist, ohne die eben einzeln rausziehen zu müssen. Und deswegen eben mit diesem kleinen Zettelchen vorne. Und es ist immer, es werden natürlich logischerweise immer weniger, aber es ist immer ein besonderer Moment, wenn man eine dieser Flaschen öffnen kann. Und man muss sagen, das sind Sachen, die liegen hier seit dem Release quasi. Also viele Weine, die wirklich seit den 80ern oder seit den 90ern hier bei uns im Keller sind. Und die Weine sind immer top, muss man sagen. Also es gibt aus der Zeit so gut wie keine Ausfälle von seinen Weinen. Ja, kaum bewegt worden, liegt alles eben da und super Füllstände und einfach ganz, ganz tolle Weine.
Macht die Menschen aus, wird oft unterschätzt. Ja. Also gerade wenn man mit reiferen Weinen zu tun hat, sind die Ursprungskeller bzw. die Lagerkeller, wie oft die bewegt wurden, also immens wichtig. Habe ich ganz, ganz oft die Erfahrung selber gemacht. Und ich finde es eigentlich interessant und amüsant, dass es für einen Wein jetzt mittlerweile immer noch nicht so eine Art Lebenslauf gibt. Das wäre ja so einfach, da mehr oder weniger feststellbar, wann der wie mit welchen Temperaturen irgendwie gelagert wurde. Das könnte man mit irgendwelchen Codes oder NFC oder was auch immer dokumentieren. Wahrscheinlich ist es schwierig mit Datenschutz, aber grundsätzlich wäre sowas durchaus möglich, wird aber nirgends praktiziert.
Ja, das stimmt. Ja, gibt es ja schon für so größere Weinlieferungen, für so Paletten, gibt es ja dann so ein Temperaturmessgerät, wie auch immer das Ding heißt, mit GPS und das sagt einem dann, hat er einmal die 20 Grad Außentemperatur überschritten und so weiter. Klar, das könnte man am Ende auch bestimmt bei Weinen genauso machen und die Technik dazu wäre auf jeden Fall da. Ja, und wenn man jetzt wirklich an High Class, Burgund, Bordeaux denkt, am Ende, ob das dann viel am Preis ändern würde.
Ich glaube, so viel teurer wäre es nicht.
Dann glaube ich nicht der große Faktor.
Ja. Ja, vielleicht ist es was für die Zukunft. Können wir mal anregen oder animieren. Für einen selber, der eben doch teilweise reifere Weine einkauft, ist das elementar wichtig. Und da kann dir jeder alles irgendwas erzählen, wo der war und wie toll der, es hat ja jeder einen perfekten Keller gehabt, angeblich, wo der Wein lag und natürlich niemals bewegt. Ja. Aber man merkt es dann, wenn man die Flaschen aufmacht, dann ist es meistens zu spät.
Genau, und dann am Ende ist das ein Wanderpokal und hat 5 Besitzer gehabt die letzten 10 Jahre. Na, dann ist das schon eine andere Nummer.
Wie hat es bei dir angefangen, dass du dich mit Wein beschäftigt hast, dass du den Berufswunsch hattest? Du warst ja lange im Königshof.
Genau. Und der Königshof war vom Wein her auch sehr, sehr prägend. Ich habe, war eine ganz, ganz tolle, toll zusammengestellte Weinkarte auch. Und der Stéphane Thuriot, großartiger Kollege und einfach aufgrund des Momentes damals auch so ein Lehrmeister quasi, jemand, der mich da auch sehr geprägt hat und mit dem ich wirklich sehr, sehr gern zusammengearbeitet habe. Ja, ansonsten der Weg zum Wein hat sich einfach entwickelt, möchte ich mal sagen. Ich habe Hotelfach gelernt, auch in einem sehr, sehr guten Haus, in einem Relais-Chateau-Haus, damals auf Sylt, das Hotel Stadt Hamburg in Westerland. Toller Platz, immer so eine Küche knapp unter einem Stern, aber auch ein sehr, sehr toller, sehr gepflegter Weinkeller und da war Wein halt auch immer schon ein essentielles Thema. Hotelfach wollte mir damals so ein bisschen den Weg offen lassen. Geht's eher Richtung Rezeption oder administrativ, aber ich habe danach...
Ging mir genauso. Also ich hatte die gleiche Entscheidung, habe auch Hotelfach gelernt, weil ich dachte, in meinen jungen Jahren weiß ich noch nicht, wo mich da irgendwie die Reise hinträgt und ob ich eher in Richtung Hotel gehe oder eher in Richtung Restaurant. Deswegen fand ich die Option ganz gut und daher kann ich es nachempfinden.
Kann man ja am Ende ganz viel draus machen. Ja, ich meine, man hätte sich ja sogar noch irgendwie in Richtung Kochen und Küche entwickeln können, wenn man das dann wirklich für den richtigen Weg gehalten hätte. Ja, aber dann ist mein Weg halt der Restaurantweg geworden und ja, dann hat das so seinen Lauf genommen. Nach der Ausbildung auf Sylt bin ich dann zum ersten Mal nach München, habe eben als Kommi im Königshof anfangen dürfen. Was wirklich damals noch dürfen war, ne? Das war 2006, Da haben die, war noch eine Stapel andere von Situation Bewerbung. In der Gastronomie, ja, genau. Ja. Ja, schon ja. Damals ja, immer nur ein Stern leider, aber 18 Punkte im Gummio hat Martin Fauster halt, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre wirklich gehalten. Also immer ganz, ganz großartige Küche. Immer so ein bisschen Geheimtipp. Es waren eher die Münchner und die Münchner Familien, die herkamen. Wir hatten selten Hotelgäste eigentlich, sondern es war immer so ein bisschen so ein kleiner Insider-Tipp. Ich weiß nicht, wenn du es erinnerst von außen, das war ja auch...
War nicht das schönste Haus.
Ein oranger Bunker. Das war von außen wirklich nicht schön.
Aber drin, die Aussicht war großartig.
Oh ja, das war ganz großartig.
Im Restaurant.
Ja. Man war so auf Etage 1,5 quasi, also so ein bisschen höher als im ersten Stock. Das heißt, man konnte runterschauen, hat aber trotzdem den Leuten noch ins Gesicht schauen können. Also du hast irgendwie eine Verbindung aufgebaut zu den Leuten, die unten rumliefen, was halt nicht so New York-Style im Wolkenkratzer, 10. Etage oder was weiß ich, 70. sondern warst halt irgendwie nah dran an diesem ganzen Trubel da am Stachus. Und großartiges Restaurant, tolle Küche, tolle Weinkarte. War, ich meine, sonst wäre ich nicht nochmal hingegangen. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Tolles Team auch, viele Leute, die lange da waren.
Ging es da schon Richtung Wein oder war es da erst die klassische Kellnerausbildung sozusagen?
Da war es von meiner Seite aus schon die klassische Kellnerausbildung. Als Commis-Durand erstmal für ein Dreivierteljahr. Das macht heute auch keiner mehr mit für so lange Zeit, aber damals war das eben so. Ja, und dann bin ich mit meiner Frau, damals war es meine Freundin natürlich, aber wir sind schon seit der Ausbildung zusammen, sehr, sehr viele lange Jahre inzwischen. Ja, 20, ziemlich genau. Krass. Und dann haben wir uns entschieden, nach Amerika zu gehen. Wir haben zuerst natürlich an New York gedacht, irgendwie an die großen Metropolen, haben dann da längeren Urlaub im Sommer gemacht, uns das mal angeschaut und da auch ein paar Gespräche geführt und so. Sind dann aber damals über das Arbeitsamt wirklich einen sehr, sehr netten, kompetenten Mitarbeiter, der uns das vermittelt hat, wieder in ein Relais-Château in Maine gelangt. Also eine Stunde nördlich von Boston, ganz toller kleiner Ort, heißt Kennebunkport. Und das hat so ein bisschen Prominenz innerhalb Neuenglands, weil der alte Präsident Bush da seine Sommerresidenz hat und dann aus der Hitze von Texas da im Sommer, weiß nicht, 3 Monate oder was, da in Maine verbringt. Deswegen kennt das ganz Neuengland und super schöne Strände und ganz tolle, tolle nette Leute und so. Es war eine ganz tolle Zeit. Großartiges Restaurant auch. Und das ist insgesamt ist Neuengland halt, heißt ja auch Neuengland ein bisschen europäischer geprägt und das war eben da in dem Hotel und Restaurant auch der Fall und eine sehr französische Weinkarte und ich war sowas in der Art wie Demi-Chef, also ich habe mal Kommi gemacht und auch mal meine eigene Station gehabt und dann ging es eben auch ums Weineverkaufen da und da war so der erste richtige Moment, wo ich mich wirklich dann mit Weinen auseinandergesetzt habe und dann wirklich auch die klassischen Weine Frankreichs, möchte ich mal sagen, größtenteils, die es eben dort gab, kennen und absolut auch schätzen gelernt habe. Ja, war großartig.
Schöne und zwar klassisch Zeit. Mit dem J1-Visa, 18 Monate.
12 Monate damals.
Ja. 12 Monate, okay.
J1, 12 Monate. Mhm. Und wir hatten leider ein blödes Timing. Also hast ja schon ein bisschen rausgehört, uns hat es super gefallen da. Und wir waren sehr gut aufgehoben, war ein tolles Team und wir wären gerne länger geblieben. Wir haben uns für die nächste Visa-Stufe beworben und haben auch einen Visa-Lawyer gehabt, den du da brauchst, der dir da hilft mit dem ganzen Kram und auch nochmal einiges an Geld da reinstecken müssen. Und dann war der Fall, meine Frau hat ihr Visum direkt ohne irgendwas genehmigt bekommen und wir hatten die gleichen Voraussetzungen, aber meins ist, weiß nicht, auf dem falschen Stapel, auf dem falschen Schreibtisch gelandet und ich habe dann mein Visum nicht bekommen und ja, deswegen sind wir dann zurückgekehrt. Ja, es ist ein so ein Moment, manchmal hat man so Weichen im Leben, da geht's links oder rechts und ja, wer weiß, was wäre, vielleicht wären wir immer noch da.
Ist mir im Tantris gewesen.
Ja, Ja, genau. Ja, alles gut, wie es gekommen ist. Ich blicke da nicht irgendwie wehmütig zurück, aber das war halt so ein Moment. Also uns gefiel es sehr, sehr gut und wir hätten echt gesagt, ja, hier verbringen wir auf jeden Fall die nächsten, ich glaube, 3 Jahre wäre das nächste Visum gewesen. Also die hätten wir auf jeden Fall gern gemacht. Es war gerade 2009, wo diese Weltwirtschaftskrise da von den Lehman Brothers ihren Lauf nahm und dann war halt die große Vorgabe, dass erstmal alle Amerikaner irgendwie einen Job haben müssen, bevor der an die Ausländer und an die Europäer geht und so. Ist ja auch nachzuvollziehen, klar. Aber das war dann eben der Grund und dann hat es uns zurück nach Europa gezogen. Aber war alles gut. Wir waren dann für 2 Jahre in der Schweiz und haben da auch eine tolle Zeit gehabt und schönen Arbeitsplatz direkt am Vierwaldstätter See. Das ganz, ganz malerische Ecke, die Zentralschweiz, und war auch gut, auch eine tolle Zeit und hat uns auch viel Freude gemacht da.
Dann hat sich wieder zurück nach München gezogen.
Genau. Und dann eben nach 2 Jahren Schweiz kam so der Moment, okay, jetzt sind wir 30 so ungefähr und jetzt müssen wir mal gucken, wo wollen wir bleiben für die nächsten 10 Jahre und dann, wo wollen wir dann auch unsere Kinder zur Welt bringen und großziehen und so, und dann war es doch eher wieder München, auf Dauer zumindest. Genau, und dann bin ich 2012 eben zurück in den Königshof und habe da nochmal 6,5 Jahre verbracht bis zum letzten Tag, bis zur Schließung eben Ende 2018.
Ah, das war der Auslöser, dass du da nochmal gewechselt hast.
Okay. Genau, das war der Auslöser, ja.
Und da schon mit Wein betraut?
Ja, genau. Final, ich habe als Chef de Rang zuerst angefangen, bin dann später stellvertretender Restaurantleiter geworden im Königshof. Und der Stefan, der Sommelier, hatte am Anfang meiner Zeit immer ein Kommis-Sommelier an seiner Seite. Und nach einiger Zeit hat er das eben nicht mehr gehabt, nicht mehr die richtigen gefunden. Und dann war ich das eben derjenige, der ihn unterstützt hat mit Wein. Es gab da, oder ja, ich war sein Stellvertreter dann auch noch am Ende. Also habe auch, wenn er nicht da war, ihn vertreten und wirklich war dann derjenige, der sich um die Weine gekümmert hat und so und am Gast verkauft hat. Und ja, war toll.
Ich hatte ein Vorbild?
Ja, in gewisser Art und Weise. Und was den Umgang mit Wein und den Stil seiner oder seinen Weingeschmack angeht, doch schon, kann man durchaus sagen, ja.
Aber da war es ja durch die Bank immer sehr frankophil geprägt bei dir. Ja. Also was jetzt im Tantris natürlich wieder ein Riesengoal ist, dass du eigentlich seit deines Weinlebens sozusagen immer damit gearbeitet hast und da so eine Vorliebe mehr oder weniger hast.
Ja, das ist immer ein ganz, ganz großer Teil der jeweiligen Weinkarte gewesen. Wobei in der Schweiz, muss man sagen, da war es eine Riesenweinkarte, es waren 3000 Positionen. Oh, wow. Aber es war sehr, die Schweizer mögen Kalifornien sehr gerne oder insgesamt die USA. Und da war es eine riesengroße Kalifornienkarte. Ja, aber das war ein Moment, wir hatten ein ganz, ganz tolles Sommelier-Team dort. Im Annex hieß das Restaurant, im Parkhotel in Vegas. Und da war Wein jetzt in meiner Position eher den Sommeliers überlassen. Also da habe ich während der Phase nicht so super viel mit Wein gemacht. Das hat dann erst im Königshof wieder richtig seinen Lauf genommen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, musst du halt mal jetzt, klar, kennst du dich in deiner Sparte aus mit Wein, aber um das noch ein bisschen breiter aufzustellen und eben auch irgendwie offiziell was zu haben, habe ich dann meinen Sommelier bei der IHK hier in München noch dran gehangen, möchte ich mal sagen.
Heute
Heute möchte ich euch auf eine kleine Reise mitnehmen in die wunderschönen Hügel der Toskana. Und heute geht es um den Lucente 2022. Offiziell als der Zweitwein des großartigen Luce betitelt. Aber wenn ihr mich fragt, ist dieser Wein weitaus mehr. Und warum? Ist relativ schnell erklärt. Kommen wir einmal zur Historie. Also der Teil, der manchmal so trocken ist wie der Chianti aus den 80ern. Anders beim Luce. In den 1990er Jahren, als die meisten von uns noch dachten, dass der Wein in Flaschen wächst, taten sich zwei große Namen der Weinwelt zusammen. Robert Mondavi, auf der einen Seite der Kalifornier mit der ewigen Sehnsucht nach Perfektion, und Vittorio Frescobaldi, einer der toskanischen Weinbarone, dessen Familie schon seit Jahrhunderten mit Reben zu tun hat, auf der anderen Seite. Zusammen hatten sie eine Vision, einen Wein zu erschaffen, der die Seele der Toskana widerspiegelt, aber trotzdem modern ist. Das Ergebnis? Die Tenuta Luce. Die Jahrgänge 1993 und 1994 wurden 1997 zeitgleich präsentiert. Zu Tenuta Luce gehören 249 Hektar Land. 88 davon sind Weinberge südwestlich von Montalcino, im Herzen des Naturparks Val d'Orcia. Seit 2004 befindet sich die Tenuta Luce im alleinigen Besitz der toskanischen Adelsfamilie. Und Lamberto Frescobaldi ist für die vier großartigen Weine von der Tenuta Luce verantwortlich. Dem Luce, Lucente, Luce Brunello und Lux Vitis. Sie investieren Jahr für Jahr in die Weinberge, um die Qualität immer weiter zu verbessern. Seit 2016 ist eine neue unterirdische Kellerei, die perfekt in die Landschaft integriert ist, Teil des Weingutes. Eine Weinsammlung, die sogenannte Collezione Luce, erzählt von der spannenden Geschichte. Die Sonne als Zeichen der Tenuta Luce verkörpert den Inbegriff von Licht. Dem Rhythmus der Natur und der Sonne folgend werden die Arbeiten des Weingutes ausgeführt. Inspiriert vom Hochaltar der Basilica Santo Spirito in Florenz ziert die Sonne als herausstechendes, wiedererkennbares Symbol der Tenuta Luce jede Flasche. Was dort auf den Höhenlagen zwischen 350 und 420 Meter wächst, ist schlichtweg beeindruckend. Sangiovese und Merlot, zwei Rebsorten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber zusammen eine wahre Symphonie ergeben, finden wir zusammen. Und jetzt kommt der Moment, wo ich euch erklären darf, warum der Lucente viel mehr ist als nur ein Zweitwein. Ja, er wird oft als der kleine Bruder des berühmteren Luce bezeichnet. Aber wer von uns kennt nicht einen charmanten kleinen Bruder, der in seinem Schatten für sich selber glänzt und eine ganz eigene Großartigkeit hat? Und genauso ist es mit dem Lucente. Dieser besteht, wie gerade erwähnt, aus Sangiovese und Merlot. Diese Kombination ist wie ein eleganter Tanz zweier sich perfekt ergänzender Partner. Der Sangiovese bringt die Struktur und Frische. Der Merlot bringt die Fülle und die weichen Tannine hinzu. Das Ergebnis? Ein Wein, der euch sofort mit seinen Aromen von dunklen Früchten, Gewürzen und einem Hauch Röstnoten verführt. Toskanische Eleganz im Glas. Die klimatischen Bedingungen des Jahres 2022 haben perfekt mitgespielt, sodass dieser Wein eine tolle Struktur und gleichzeitig Lebendigkeit aufweist. Schwarze Kirschen, Brombeere, ein Hauch von Tabak und Gewürzen sind Aromen, die man sofort im Glas erkennt. Am Gaumen herrlich vollmundig, sanft, aber niemals überladen. Eine wunderschöne Balance aus Säure und Tannine machen den Lucente zu einem Wein, der euch von Anfang an begeistert. Natürlich kommt die Frage, wie lange kann man diesen Wein aufbewahren, der in der Jugend, also jetzt als 2022er, schon so perfekt trinkbar ist? Und wahrscheinlich ist das genau das Kunststück, diesen Wein jetzt bereits so zugänglich zu gestalten, aber ihm trotzdem ein Reifepotenzial von mindestens 10 bis 15 Jahren zu vermitteln. Natur und Handwerk im perfekten Einklang. Natürlich wäre dieser Wein nichts ohne die Weinberge, die der Tenuta Luce wie ein gut sitzender Smoking stehen. Die Hänge, auf denen der Sangiovese wächst, sind voller steiniger, schieferhaltiger Böden. Der sogenannte Galestro. Dieser zwingt die Reben dazu, tief zu wurzeln, was für besonders komplexe und aromatische Trauben sorgt. In den tieferen Lagen, wo der Boden schwerer und lehmiger ist, gedeiht der Merlot. Hier wird natürlich nachhaltig gearbeitet. Das heißt, die Reben dürfen so natürlich wie möglich wachsen, was dafür sorgt, dass das Terroir, also der Charakter des Bodens und des Klimas, im Wein perfekt zur Geltung kommt. Die Erträge sind natürlich niedrig. Nur 30 Hektoliter pro Hektar. Das bedeutet, dass man Qualität über Quantität stellt, was sich im Geschmack des Lucente perfekt widerspiegelt. Was die Tenuta Luce und ihre Weine so besonders macht, ist ihre Philosophie. Hier treffen Tradition und Moderne aufeinander. Der Sangiovese symbolisiert die toskanische Seele, während der Merlot eine moderne und internationale Note mitbringt. Diese Kombination machen den Lucente zu einem faszinierenden Wein. Einer, der tief in der Toskana verwurzelt ist. Aber mit dem Blick über den Tellerrand hinaus. Der Lucente reift übrigens 12 Monate lang in Barriques aus französischer Eiche, wobei nur ein kleiner Anteil neuer Fässer verwendet wird. Das Holz verleiht ihm subtile Röstnoten, ohne dass die Frucht überdeckt wird. Diese perfekte Harmonie erschafft einen Wein für jede Gelegenheit. Denn man hat beim Lucente in der Tat das Gefühl, er passt immer. Als Solist, als als Speisebegleiter, jung gereift, beim Glasgenossen oder eine ganze Flasche, um die Entwicklung und den Tiefsinn des Weines greifen zu können. Und die Reise geht weiter. Unter der Leitung von Lamberto Frescobaldi hat sich dieses Weingut fest in der Spitzenklasse des toskanischen Weinbaus etabliert. Die Vision, die einst von Vittorio Frescobaldi und Robert Mondavi geboren wurde, lebt in den Weinen weiter. Und der Lucente ist ein entscheidender Teil dieser Vision. Ein Wein, der die Essenz der Toskana in sich trägt und gleichzeitig eine moderne Interpretation der toskanischen Weinbaukunst darstellt. Ein Wein, der mit jedem Schluck die Schönheit und Komplexität der Toskana offenbart, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Vielen Dank für dieses besondere Weinerlebnis, der Tenuta Luce. Und ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Welches Weinland ist komplett unterschätzt? Oder welche Weinregion ist komplett underrated?
Ich glaube, wenn man im Detail hinschaut, findet man überall großartige Sachen. Was ja. So ein bisschen für uns Mittel- oder Westeuropäer total unterm Radar läuft, ist alles, was Richtung Osten geht. Ja, also sei es mit Kroatien angefangen, Griechenland und all diese Länder mit ja auch einer Georgien, obwohl es jetzt nicht so meine favorisierte Art von Wein ist, aber hat ja eine wahnsinnig lange Weintradition. Aber es ist was, was man hier super, super selten auf den Karten findet, muss ich sagen. Was aber auch, gerade auch durch den Schatz an autochthonen Rebsorten, natürlich großartig und sehr, sehr individuell sein kann. Ne? Also da gibt es so, so tolle Sachen zu entdecken, aber man müsste halt
was
mal.
Was ich total schade finde. Also auch jetzt in Bulgarien, absolut. Ungarn, Rumänien. Es gibt natürlich viel Masse, ohne Frage, aber teilweise ganz großartige Sachen, die richtig überzeugen können. Und ich verstehe auch nicht, ich glaube, es hängt manchmal mit den Importeuren zusammen, dass sich da wenige mit einer gewissen Kompetenz daran trauen oder versuchen, das zu importieren. Kroatien geht noch teilweise. Es sind noch manchmal spannende Sachen auf dem Markt, die total faszinieren können. Aber ich finde, Georgien geht auch noch, Moldawien ist eher schwierig. Aber es, glaube ich, hängt eher so ein bisschen mit den Händlern zusammen, dass da wenig Interesse, Engagement oder wenig.
Ja, das denke ich auch. Und das ist vor allem, wenn man es jetzt bei Kroatien oder bei Griechenland sehen möchte, hängt es, glaube ich, auch sehr mit der Gastronomie zusammen. Ne? Ich meine, wenn du jetzt, weiß nicht, wie das bei euch daheim ist, aber wenn ich jetzt hier so an so ein griechisches Restaurant denke, da definiert sich doch sehr, sehr viel einfach über den Preis, ne? Auch beim Essen. Also keiner möchte für seinen Gyros-Teller oder für seine gebratenen Scampi da richtig Geld ausgeben. Und das schlägt sich dann auch auf den Wein nieder einfach. Dann tue ich mich schwer, da Weine jenseits der, weiß nicht, wahrscheinlich 30 Euro überhaupt loszueisen an meine Kundschaft, die ich dann einfach im Haus habe. Ne? Ich glaube, das hängt sehr, sehr viel damit zusammen. Und das ist einfach nicht jemand gibt, der sich der Sache wirklich annimmt und mal sagt, ja hier, jetzt gehe ich mal einen anderen Weg und mach mein Weinkonzept nur osteuropäisch und zeig mal, dass da eben auch ganz, ganz tolle Sachen herkommen.
Aber da war ja Toni, der jetzt gerade beim Rolling Pin zum Sommelier des Jahres gewählt wurde, der in seinem elterlichen Restaurant griechischen Wein und 100 Positionen und das so richtig intensiv ausgiebig gelebt hat. Und es wurde damals ja auch angenommen, von dem her sollten vielleicht mehr den Weg suchen und da vielleicht auch eine eigene Individualität herausbilden oder eine eigene Handschrift. Findest du, ein Zombie braucht eine Handschrift oder braucht eine Individualität oder ist sowas schwer, weil die Weine ja vorgegeben sind?
Ja, ich finde, man muss schon das dem Sommelier zugestehen und seine Handschrift in einem gewissen Maße schon einfließen zu lassen. Absolut.
Wie kann man das darstellen? Also durch eine gewisse Auswahl von Weinen ist klar, dass der eine halt ein Faible für Burgund oder Rhône oder Spanien oder Kroatien hat, aber kann man das auch durch einen gewissen Weinservice-Stil?
Ja, klar. Ich meine, wie gehe ich mit meinen Gästen um? Wie berate ich? Was versuche ich, meinen Stil durchzudrücken, was ich dem Gast mehr oder weniger aufdrängen ist ein blödes Wort, aber bin ich sehr, sehr offensiv und bin ich derjenige, der nur bestimmt, wo es lang geht, oder bin ich derjenige, der zuhört und der dem Gast dann vielleicht am Ende wirklich das hinstellt, was er auch gerne trinken möchte? Das finde ich immer einen sehr, sehr spannenden Moment und eben auch so ein bisschen diese Fingerfertigkeit zu haben, ja, dann dem Gast so zuzuhören und wirklich am Ende den richtigen Wein zu servieren für ihn.
Was wäre dein USP? Ja. Ich meine, so zuhören und reden, das sollte eigentlich fast jeder können. Das ist ja so eine Grundvoraussetzung. Aber darüber hinaus, wo der Gast sich entweder besonders wohlfühlt oder eben auch den Geldmehrwert, den er im Restaurant erbringen muss, natürlich ist da das Haus. Aber er möchte ja oftmals dann auch besonderen Service haben. Was macht ihr irgendwie besonders oder anders als im, keine Ahnung, Bayerischen Hof?
Wir versuchen sehr, sehr stark Vertrauen zu schaffen mit unseren Gästen. Es geht mir gar nicht darum, wenn mich jemand nach einer Empfehlung fragt, den teuersten Wein oder hier zu schauen, dass ich da einen Fuffi und einen Hunderter mehr rausholen kann, sondern ich will wirklich in dem Moment ihn verstehen, was sucht er, was möchte er, und ich will dann wirklich für ihn in dem Moment den perfekten Wein hinstellen. Klar ist es auch mal schön, wenn die Leute sich darauf einlassen, umso besser, mal was Ungewöhnliches, was aus der Reihe hinzustellen. Aber es ist manchmal ein schmaler Grat. Ja, es gibt viele, die sind doch sehr, sehr auf ihrer Weinschiene, und da ist es manchmal ein bisschen schwierig, sich dann zu sehr aus dem Fenster zu lehnen, muss ich sagen, sondern da schaue ich eher nicht unbedingt konservativ, aber eher ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen, die eben seinen Weingeschmack ausmacht, anstelle, wenn er Riesling-Fan ist, ihm da jetzt unbedingt einen Wein aus dem Jura hinzustellen, weil ich denke, das passt halt gerade so wunderschön zu den Gerichten.
Ne? Ich denke, das Schwierigste ist auch, wenn man versucht, dann den Gast irgendwo nicht fortzuführen, aber versucht, dann mit Gewalt zu überzeugen von einer Sache, die er gar nicht haben möchte. Dass man irgendwas blind hinstellt und sagt, probiert, und dann deckt man die Flasche auf und sagt, hahaha, habe ich doch gesagt. Ist nicht unbedingt so die elegante Art. Oder
Nein, absolut nicht.
Da schafft man sich keine Freunde mit und vor allen Dingen auch keinen schönen Abend. Aber findest du, man kann so allgemein vom die Art des Weinservierens oder des Weinpräsentierens etwas machen, was halt andere nicht machen, womit man sich abhebt, ohne irgendwie ein Kasperletheater dazu machen, aber wo man den Wein besonders sorgsam umsorgt, oder so, gerade mit älteren Weinen zum Beispiel oder mit
egal wie stressig es draußen ist, ich versuche mir immer die Zeit zu nehmen, und da ist es auch relativ egal, ob das jetzt eine Flasche für 80 Euro ist oder eine Flasche für 1500, dass man wirklich den Weinservice zelebriert, wie er eben gemacht gehört in dem Moment. Na, schön die Flasche öffnen, wir dekantieren auch Weißweine sehr, sehr oft und sehr, sehr gern. Ich aviniere die Gläser, auch wenn der Gast noch nicht sofort probiert. Ja, ich schwenke die Gläser eben mit dem Wein aus, also ich nehme da wirklich meine Zeit, das schön zu machen und besonders zu machen. Und es ist am Ende dann doch ein Mehrwert für den Gast und eben was Tolles, dass nicht nur da die Flasche aufgeruppt wird und fertig, sondern dass eben klassischer Weinservice da präsentiert wird.
Wonach unterscheidest du, ob du einen Wein karaffierst? Also gibt es da für dich Parameter oder sagst du rein Gefühl oder Erfahrung?
Gefühl und Erfahrung, Jugend oder eben nicht Jugend. Ja, viele, viele verschiedene Punkte, die da eine Rolle spielen. Aber gerade auch bei hochklassigen Weißweinen sehr, sehr gern die Karaffe. Die Luft tut doch sehr, sehr oft gut. Bei Rotwein, Spätburgunder eher nicht. Und ich finde es auch immer ganz schön, auch wenn ich persönlich zu zweit mit jemandem eine Flasche Wein trinke, so ein bisschen zu sehen, wie entwickelt sich der Wein über die Zeit. Ich habe das erste Glas, den ersten Schluck, vielleicht noch ein bisschen verschlossen, aber der Wein begleitet einen dann ja über vielleicht eine Stunde oder anderthalb Stunden des Abends, und ich sehe, was passiert mit dem Wein. Es passiert ja auch dann eine Menge, wenn er einfach im Glas ist, wenn er die Luft im Glas bekommt, und da einfach zu sehen, in welche Richtung geht das, wie entwickelt sich er weiter, wie war er am Anfang, wie ist er in der Mitte, wie ist er am Schluss. Auch sehr, 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 sehr spannend. Und klar, bei älteren Sachen, oder wir haben große Rhonkarte und Syrah, und da ist natürlich sehr, sehr oft gerade in der Reife natürlich auch Depot mit im Spiel, und da gehe ich schon sehr, sehr sorgsam und vorsichtig damit um. Ich hasse das, wenn man dann das letzte Glas hat und dann hat man da riesen viel Depot mit drin, sondern da muss dann schon wirklich, muss man sich Zeit lassen und es dann wirklich schön und langsam und ordentlich einfach machen.
Das ist mir was sehr, machst sehr wichtig, du, wenn dann doch was nicht reingekommen ist in die Karaffe?
Wenn es viel ist, nehme ich mir eine zweite Karaffe und gieße es nochmal vorsichtig um. Am Ende kann es natürlich passieren zwei, drei Krümel, bevor ich da ein halbes Glas in der Flasche lasse und den Gast um ein halbes Glas eines tollen Weines bringe. Dann nehme ich es in Kauf, dass ein bisschen drin ist. Das ist dann auch, glaube ich, in dem Moment für jemanden, der besonderen und den alten Wein bestellt, wahrscheinlich kein Problem. Mhm. Aber im Großen sollte es eben nicht passieren.
Serviert ihr den Depotschluck auch oder behaltet ihr den zurück?
Kommt sehr, sehr auf den Gast an. Kommt auf den Gast an, kommt auf den Wein an.
Also fragt ihr, redet ihr da mit ihm oder habt ihr da einen Automatismus?
Wenn ich was Besonderes habe, was ich eben nicht dekantiere, weil es eben besonders alt ist, weil ich eben Angst habe, dass der Wein dann doch komplett oxidieren könnte, alte Burgunder oder sowas, dann spreche ich schon mit den Gästen, weil da ist ja dann sehr, sehr oft sehr, sehr feines Depot mit im Spiel und dann wird es am Ende schon schwierig. Aber das ist dann einfach eine Sache, die man mit den Gästen besprechen muss. Am Ende, wenn er sein Glas ein Momentchen stehen lässt, das Ganze setzt sich, man trinkt vorsichtig, dann ist es auch kein Riesenproblem. Aber muss man halt drüber reden, denke ich, mit dem Gast. Also das ist da schon eine Sache, über die man sich austauschen muss. Also da gibt es natürlich auch solche und solche Ansichten dazu. Und manche sind eben in der Hinsicht sehr, sehr picky oder dem anderen macht es eben gar nichts aus, gell?
Ja, wir haben es immer parallel mit serviert, dass wir es einfach in ein separates Glas gegeben haben, wo sich das Depot hätte auch absetzen können, falls noch jemand trinken möchte. Oder für den Gast einfach auch reizvoll, dieses so als Ruheglas zu haben, dass man dort immer wieder reinriechen kann und gucken kann, wie hat der Wein sich entwickelt. Und vor allen Dingen für uns war das so mehr oder weniger diese Rechtsfreisprechung, dass egal wie viel da drin ist, nicht das Geschmäckle aufkommt, wir hätten es zurückbehalten. Daher fand ich das eigentlich immer ganz reizvoll, das im Separaten, vielleicht teilweise auch im anderen Glas, dass man eben doch sehen kann, keine Ahnung, wenn ich einen Rotwein habe, ich habe mich dann trotzdem aufgrund der Komplexität des Weines für ein Burgunderglas entschieden, da ich dann dieses Schlückchen, den Rest aus der Flasche, im Bordeauxglas und dann kann der Gast einfach auch sehen, wie der Wein sich unterschiedlich im Bordeauxglas entwickelt und damit kann ich dann oftmals auch meine Glaswahl, wenn ich sie allein und nicht in Kommunikation mit dem Gast getroffen habe, konnte ich sie begründen und konnte einfach sagen, okay, darum habe ich das Burgunderglas genommen. Der Wein brauchte das. Der brauchte noch die zusätzliche Oberfläche neben dem Karaffieren und musste sich deswegen eben dort anders entwickeln. Wie wichtig sind die Gläser dir im Allgemeinen?
Oh, sehr wichtig, sehr wichtig. Also da legen wir insgesamt im Haus sehr, sehr viel Wert drauf. Wir haben damals zu Zeiten des Umbaus und einfach der neuen Definition von vielen Bereichen uns komplett nochmal anders orientiert oder neu aufgestellt quasi und na, das ist schon sehr, sehr wichtig. Wir haben, was sind es denn, 9 oder 10 verschiedene Glassorten im Haus. Und
eine Brand oder verschiedene Brands?
Ein Brand, das ist alles von Riedel. Ja.
Was hattet ihr vorher?
Es gab auch Riedel, aber eine ältere Serie und auch Zalto, aber einfach aufgrund der Optik auch. Ne? Ich meine, es sind einfach zwei grundverschiedene, beides tolle Gläser, keine Frage. Aber optisch zwei sehr, sehr grundverschiedene Gläser, um auch ein schönes Tafelbild zu haben, wollten wir einfach eine Glasserie, eine Glasmarke. Mhm. Und in dem Moment, wir haben uns da sehr, sehr viele Gläser kommen lassen. Wir haben ganz viele andere Produzenten auch hier im Haus gehabt und vieles angeschaut und probiert und so. Am Ende war das Finale quasi, die finale Entscheidung wirklich zwischen Riedel und Zalto. Aber aufgrund einfach der Glasvielfalt und dem allen hat Riedel dann wirklich gewonnen. Es ist ein sehr, sehr gastronomisches Glas. Ich finde, es lässt die Weine ein bisschen schöner strahlen. Zalto zerlegt es manchmal so ein bisschen und Riedel, ne, wenn man es jetzt im direkten Vergleich den gleichen Wein in beiden Gläsern hat, ist schon ein großer Unterschied, sehr, sehr oft, der zutage tritt und Riedel ist das Glas, finde ich persönlich, was den Wein eben oft ein bisschen schöner präsentiert, gleich von Anfang an. Mhm.
Welche Serie habt ihr da? Oder verschiedene Serien?
Ne, Veritas ist unsere Hauptserie.
Ja.
Und wir haben diese Superleggero-Serie. Davon haben wir Burgund und Bordeaux, so sehr, sehr, so ein halbes Aquarium, so sehr, sehr großen Gläser.
Passt die Flasche ganz rein.
Ja, wenn man es auf Anblick auf jeden Fall. Dann wird es mit dem Schwenken schwierig, aber ganz rein kriegst du es. Und wir hatten damals sogar die tolle Chance, ein eigenes Glas zu entwickeln. Also wir haben einen bestehenden Kelch mit einem Fuß aus der Superleggero-Serie versehen dürfen und das ist So unser Riesling, großes Gewächs oder tolle, besondere Sauvignons, so Dagenau-Sachen, Silex oder sowas geht da rein und das haben wir selber entwickeln dürfen.
Und die gibt es nur bei euch oder gibt es die dank euch jetzt auch im freien Markt?
Nee, die gibt's nur bei uns. Ah, cool. Die gibt es nur bei uns, ja. Sehr gut. Ja, ich meine, auch das ist wieder auch so ein bisschen natürlich eine Traditionsentscheidung gewesen. Ich meine, wenn du Mitte der 70er Jahre Weingläser haben wolltest, was hast du dann für eine Wahl gehabt? Dann war es halt Riedel. Ne? Und das ist einfach auch durch das tolle Familienunternehmen irgendwie auch dann so auf gewisse Art und Weise einfach eine Traditionsentscheidung gewesen, zu sagen, jetzt haben wir so viele Jahre zusammengearbeitet und eure Gläser sind großartig und es ist ja auch super vielfältig. Ne? Ich meine, es ist so ein Riesenangebot, was die haben und was die machen. Und nee, da sind wir weiterhin sehr glücklich mit. Das war eben die Entscheidung vor 3 Jahren, aber auch jetzt muss ich sagen, uns fehlt nichts, uns fehlt kein Glas. Wir haben alles, was wir brauchen, können wir wunderbar abdecken. Also das passt sehr, sehr gut.
Großartig, also wenn man da auch die Tradition pflegt und die Verbundenheit eigentlich auch unter den Familien dann sozusagen aufrecht erhält, was ja gerade auch in der heutigen Zeit relativ selten ist, wäre dann entweder der Kommerz oder eben auch die Zeitgeistigkeit oftmals überwiegt. Aber ich denke auch in dem Programm kann man durchaus was finden, was allgemein überzeugt. Gibt es sonst irgendwelche Tools, die ihr verwendet, also Korava, Karaffen?
Karaffen haben wir auch ein bisschen speziellere mit im Haus und da passe ich es auch immer gern so ein bisschen den Wein an. Also der Wein des Abends geht dann auch in die schönste Karaffe des Abends. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Spleen, aber finde ich ganz schön. Dann das da auch
Was ist die schönste?
Ja, es gibt wirklich Verrückte, es gibt diese Mamba von Riedel und so, aber da musst du studieren, wie man daraus Wein einschenkt und ab und an schenken natürlich auch mal die Chefdorance nach und so und das ist
dann schwierig, ja?
Schwierige Nummer.
Interessant ist, mit einem richtigen System kannst du da fast exakt ein 0-1 draus ausschenken.
Naja, also das geht schon, drehst, aber da müssen wir erstmal noch ein paar Nachmittage üben mit dem Ding. Nee, nimmt auch zu viel Platz weg am Garrido und so. Es muss am Ende auch irgendwie immer ein bisschen funktional sein. Ne? Aber ich weiß gar nicht, wie die heißt, die Karaffe von Riedel. Wie so eine Note, wie so ein U auf der einen Seite, dicke auf der anderen Seite mit dem schönen dünnen Ausgießer. Ich weiß den Namen nicht, aber die nehme ich sehr, sehr gern. Die ist sehr elegant, die steht auf schmalem Fuß quasi, also die nimmt nicht so viel Platz weg am Garidon und man kann super schön draus ausschenken. Da tropft nichts und so. Das ist eigentlich so meine Lieblingskaraffe, aber man spült sie immer mit der Hand und so und mit jedem Mal, dass man sie benutzt, dann steigt auch die Chance, man haut sie mal irgendwo an. Also es ist dann wirklich immer ein besonderer Wein auch, der da reingeht, muss ich sagen. Ansonsten Werkzeuge, Dropstop nehmen wir und finde ich jetzt auch nicht irgendwie abwertend dem Wein gegenüber oder so. Man kann schöner einschenken, man kann genauer einschenken und das nehmen wir sehr gerne. Ansonsten haben wir alles, was man so braucht. Wir haben natürlich für besonders alte Flaschen und alte Korken den Durant, was natürlich ein sehr, sehr unverzichtbares Werkzeug ist. Hast du ja bestimmt auch mit gearbeitet damals, oder?
Als ich angefangen habe, gab es den noch nicht oder ich hatte nicht auf dem Schirm. Und ich habe das Gefühl, der kam erst seit irgendwie 3 oder 5 Jahren auf den Markt oder war präsent oder wie auch immer.
Glaube ich noch ein paar Jahre mehr, aber ja.
Ich hatte so einen Spangenkorkenzieher, hatte ich immer. Also ich habe immer erst einen Korkenzieher reingetreten, dann hatte ich einen Spangenkorkenzieher, den ich darüber gemacht habe. Also das gleiche System, aber eben eher hausfreulich. Und habe mir da selbst geholfen, mehr oder weniger. Ja,
genau, das ist so der alte Weg, wie man es gemacht hat, aber das ist sehr, sehr praktisch, also ist auch was wir wirklich, wirklich oft brauchen. Was haben wir noch? Wir haben quasi eine Dekantierkerze Deluxe, wir haben im Tantris auf den Tischen diese Drachen, die außen vorm Haus auch stehen, die haben wir so als kleine Porzellandrachen, als Schmuckstück auf den Tischen stehen.
Ist Porzellan oder ist Beton?
Die auf dem Tisch sind aus Porzellan, Nymphenburg Porzellan, also doch was Besonderes, aber es gibt auch eine Serie aus Beton in Klein. Und da haben wir ein Loch reingebohrt und so eine kleine Mini-Maglite-Taschenlampe reingesteckt. Und das ist cool. unsere Dekantierkerze.
Nice.
Und das ist auch was wir natürlich sehr, sehr oft brauchen. Wie gesagt, ich lege da doch großen Wert drauf, dass es schön und ordentlich und gut gemacht wird. Und das ist auch eins unserer Werkzeuge, die dauernd im Einsatz sind. Ja.
Was findest du total überflüssig? Also wo sagst du, warum hat man sowas empfohlen? Oder warum hat man sowas gebaut oder innoviert?
Was ich sehr überflüssig finde, sind fancy Kellnermesser. Ich habe schon...
Die funktionieren so wirklich nicht, ne?
Nee.
Ich habe so viele schon geschenkt bekommen, wo genau. Jemand sagt, oh, ich tue dir was Gutes und ich habe da, die 80 Euro waren mir das wert, wo ich sage, bitte nicht.
Ja, genau. Ja, oder teilweise noch mehr, so ein richtig, macht ja optisch auch was her, ne? Aber so ein schönes Lagiol und irgendwie toller Griff mit dabei, tolle Farbe und so. Aber am Ende, so wie wir Wein aufmachen, die überstehen, wenn es gut läuft, ein Jahr. Ja, aber mehr auch nicht. Und ich bin davon ab. Ich meine, macht natürlich was her, mit so einem Ding die Flasche aufzumachen, aber das ist mir dann am Ende, ehrlich gesagt, relativ egal, weil dauernd ist irgendwas, das Messer wird super schnell stumpf, wenn man regelmäßig damit aufmacht und passiert schnell was. Und am Ende, Spindel reißt ab, sie gehen sehr, sehr schnell kaputt. Und da hatte ich jetzt, witzigerweise ist das vor wirklich 2 oder 3 Wochen kaputt gegangen. Ich hatte ein wirklich Pull-Tab, das ist ganz einfache Kellnermesser, aber das hat mich 15 Jahre lang begleitet.
Oh, wow.
Keine Ahnung, ich habe natürlich zu Hause eine Schublade, wo 20 von den Dingern liegen und hier im Spind habe ich auch bestimmt, weiß nicht, 10 oder so, aber dieses eine ist nie verloren gegangen, nie weggekommen, was auch immer. Und klar, hatte ich mal eine Lagiol-Zeit, dann habe ich es mal nicht benutzt, dann lag es irgendwo rum. Aber das ist wirklich 15 Jahre da geblieben, heil geblieben. Und jetzt vor kurzem hat es dann seine letzte Flasche geöffnet. Es ist zumindest mit einem großen Tusch abgetreten, weil die letzte Flasche war Rayas 2009.
Okay. Spricht für die Korken gut, von Rayas.
Ja, die sind super kurz eigentlich. Also ist eigentlich gar nicht so ein Problem. Aber ja. Das ist wirklich die Spindel. Ich habe es reingedreht, habe angesetzt, gezogen und dann ist wirklich die Spindel komplett im Korken stecken geblieben und ich hatte das Kellnermesser halt ohne Spindel in der Hand. Also. Die Gäste fanden es amüsant. Ich habe es ihnen auch erklärt, dass es eben ein Kellnermesser ist, was mich dann doch sehr, sehr lange begleitet hat. Und ja.
Die Familie witzig. Integriert wurde schon. Ja. Namen hatte wahrscheinlich.
Ja.
Gibt es irgendwas, was du vermisst an Tools, wo du sagst, warum gibt es sowas nicht?
Ich finde, so rund um Wein gibt es eher zu viel als zu wenig. Okay. Irgendwelche Schnelldekantierer, Belüfter und hier und da. Und am Ende, finde ich persönlich, brauchst du das alles nicht. Du brauchst ein gescheites Kellnermesser, du brauchst ein paar gescheite Karaffen. Wie gesagt, Durant ist eine gute Sache. Und tolle Basisausstattung und dann ist gut. Zu viel Tamtam und Shishi hilft am Ende auch nicht weiter, finde ich.
Sollte man lieber in eine Flasche Wein investieren als
absolut,
in irgendwelche Tamtam und Shishi. Sammelst du selber Wein?
Ja, natürlich. Das bleibt ja nicht aus am Ende.
Ja, gerade wahrscheinlich auch bei der Zugänglichkeit, die du hast, dass du einen zweiten Jaxel-Loss-Keller bei dir zu Hause hast, oder?
Na, das. Also, es ist insgesamt so, dass alle hier im Haus auch was rauskaufen dürfen. Aber eben
okay,
nicht von solchen Sachen. Wenn mal irgendwie was ganz Besonderes ist, wir haben was Großartiges zu feiern, jemand hat einen besonderen Geburtstag oder so, dann dürfen wir auch wirklich mal so eine Flasche Celos oder irgendwas anderes Besonderes aufmachen. Aber dass wir das hier rausverkaufen, so in der Menge haben wir es dann doch nicht. Und das ist dann wirklich was dem Gast vorbehalten bleibt. Also große Raritäten werden nicht rausverkauft.
Was natürlich ja auch Sinn macht und auch die Verbindlichkeit letztlich gegenüber dem Winzer, weil es ja mehr oder weniger der Winzer euch dann teilweise wahrscheinlich ohne Verpflichtung, wie es normaler Händler hat, dass der in Relation kaufen muss, also sprich irgendwie, keine Ahnung, 1000 Flaschen Bourgogne für eine Flasche Grand Cru, übertrieben formuliert, manchmal auch nicht, einfach abnehmen muss und ihr wahrscheinlich andere Zugänglichkeiten hat, weil der Winzer halt einfach auch den Wein bei euch im Restaurant sehen möchte und nicht auf einer privaten...
Ja, natürlich, aber das ist
auch... Was auch immer Feier...
Ja, und das ist am Ende dann auch große Vertrauenssache. Ne? Ich meine, wir bekommen Sachen und stellen das in die Karte mit unserer Marge und schaust du online und dann kostet der Wein trotzdem nochmal 300, 400, 500 Euro mehr. Ja, also das ist dann auch großer Vorschuss vom Winzer uns solche besonderen Sachen dann eben zu geben. Aber wie gesagt, das ist eben etwas, was sich entwickelt hat auch. Ne? Das kommt halt nicht von heute auf morgen, sondern da wissen die Winzer auch, dass sie uns vertrauen können und dass die Sachen dann eben hier zu doch angemessenen Preisen auf der Karte sind und hier getrunken werden können und eben auch getrunken werden. Das ist auch das Schöne.
Großartig.
Es dreht sich, ich meine, die Karte, ich weiß gar nicht, günstigste Wein, 50 Euro, glaube ich. Und es ist ja am Ende, im Prinzip Ende offen. Ne? Und es wird aus allen Güteklassen, aus allen Regalen wird zugegriffen. Ne? Also das ist auch das Schöne. Es gibt viele teure Weine hier, gar keine Frage, aber es dreht sich auch alles. Also es wird wirklich, wirklich alles getrunken.
Gibt es bei dir persönlich Grenzen, wo du sagst, unter dem Level trinke ich keinen Wein und darüber hinaus würde ich es auch niemals? Also losgelöst natürlich von eigenwirtschaftlichen Grenzen, die man da hat. Also hast du da Befindlichkeiten beim Wein unter 1,99 oder über 30.000 Euro?
Ja, wenn es dann am Ende wirklich kompletter Industriewein ist, dann tun wir uns, glaube ich, alle damit schwer. Das ist auch unser Fokus hier eben wirklich.
Würdest du es trinken, wenn du beim Nachbar eingeladen bist und dann gibst du da Henkel trocken, warm, aus dem Becher?
Boah, das ist aber jetzt das Schlimmste, was dir eingefallen ist. Ne? In so einem Moment würde ich echt lieber zum Bier greifen, ganz, ganz ehrlich. Also da hat man dann auch über die Jahre seinen Geschmack irgendwie so entwickelt, dass dann wirklich nicht mehr alles geht.
Man muss nicht alles in sich reinschütten.
Ja. Genau. Und das ist wirklich.
Aber die Grenzen nach unten, also Literqualitäten, kein Problem.
Es kommt sehr drauf an. Es gibt super tolle. Nein, überhaupt nicht. Ja, auch bei den, muss nicht zwingend VDP-Winzer sein, aber auch viele kleinere Winzer, die ganz tolle Gutswein auch einfach machen. Ne? Das ist einfach die Visitenkarte auch des Hauses irgendwie. Ne? Das ist der Wein, von dem sie dann auch 10.000 Flaschen füllen. Und wenn das Schrott ist, dann fällt es ja sehr, sehr auf den Winzer zurück. Am Ende. Wenn der seine 2000 Flaschen oder von mir aus auch 10.000 Flaschen großes Gewächs füllt, wie viele Leute probieren das und wie viele Leute probieren den Gutswein oder auch einen einfachen Ortswein und sehen darüber, wofür das Weingut eben steht. Und ne, da haben wir auch einiges in der Karte und zeigt sich auch mit vielen, in Anführungsstrichen, einfachen Weinen, dass die auch ganz, ganz toll reifen. Also das ist auch was wir natürlich immer zeigen wollen in der Karte, wie sich eben sowas auch entwickeln kann und dass man den Gutswein, den Einstiegswein eines Winzers nicht zwingend im zweiten Jahr nach der Lese ausgetrunken haben muss, sondern dass sich das eben auch schön entwickeln kann.
Was glaubst du, ist für einen Winzer schwerer zu erzeugen, einen großen Wein mit einem großen Namen oder einen Gutswein? Jetzt hat ja so jedes seine Schwierigkeit. Beim Gutswein musst du in einer großen Menge oftmals etwas Besonderes auf die Flasche ziehen oder musst dem allgemeinen Geschmack entsprechen oder musst dem Ganzen deine Handschrift geben. Beim großartigen Wein wirst du natürlich noch anders dran gemessen, du wirst ja an beiden dran gemessen, aber brauchst halt die Außergewöhnlichkeit, um eben den manchmal zwei-, manchmal dreistelligen Betrag dann irgendwo als Winzer auch zu rechtfertigen. Also ich weiß nicht, was schwieriger ist.
Ja, ist eine spannende Frage, aber ich glaube fast, der einfache Wein ist schwieriger zu machen, weil du eben
hätte ich auch gedacht
auch so viele Leute damit abholen musst. Ne? Du musst ja irgendwie einen Spagat schaffen, du musst schon deinen Stil auf die Flasche bringen, du musst aber auf andere Parameter auch achten. Ne? Am Ende muss sich das natürlich auch rechnen, dass du diesen Wein erzeugst. Ne? Kannst du auch nicht in Schönheit sterben und sagen, ich mache riesengroße Ertragsreduktion dabei und guck, dass ich da irgendwas super, super Großartiges in die Flasche bringe. Ne? Ich habe einfach dann auch wirtschaftliche Dinge, auf die ich Rücksicht nehmen muss. Am Ende, wenn du ein großes Gewächs füllst, ist es nicht so. Du hast deinen kleinen Weinberg oder einen kleinen Teil davon. Und da kannst du dann mehr dich ein bisschen verkünsteln und sagen, ich mache das Beste, was möglich ist. Und dann am Ende will ich damit halt zeigen, was die Spitze meines Weinguts eben sein kann.
Gibt es für dich, Herr Tocken, einen einfacheren Wein oder einen Gutswein, der dich nachhaltig beeindruckt hat? Du wirst wahrscheinlich kein Alltagswein oder kein Hauswein haben. Aber einer, der, wo du sagst, das könnte der sein, der zu dem Preis könnte ich den jeden Tag mit Begeisterung trinken?
Was mich zuletzt wahnsinnig überzeugt hat, sind die einfachen Qualitäten von Böcklin Wolf. Ein natürlich ganz, ganz großer Klassiker des deutschen Weins, aber am Ende auch mit Wahnsinns-Einzellagen ihre Grand Cru-Serie und natürlich auch Wahnsinnspreisen, die sie dafür verlangen. Da mit dem Kirchenstück, das ist ja doch, hat ja medial auch ein bisschen Aufmerksamkeit abbekommen, dass das eben da ab Hof 300 Euro kostet. Aber auch in den Einstiegsqualitäten wirklich großartig. Die einfachen Ortsweine der Wachenheimer und auch diesen Wachenheimer Reserve, den die rausgebracht haben und wirklich für, ich weiß nicht, 15 Euro oder was über die Theke geht, ist einfach ein ganz, ganz toller Wein, der aber auch einfach die Herangehensweise des Weinguts toll zeigt und einfach auch für den Stil steht, den sie einfach machen wollen. Mhm. Ja, das ist so das Erste, was mir da so in letzter Zeit in Erinnerung geblieben ist.
Ja, mit einer Kontinuität über Jahre. Also ich bewundere das Weingut in der Tat mit allem Auf und Ab, wobei das Ab jetzt zumindest in den letzten 30, 40 Jahren weniger war oder wenig war, sondern ja, im, keine Ahnung, oberen Segment immer nur mal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter war. Das finde ich toll, ja. Also es ist eine ganz, ganz verlässliche Bank und
absolut,
großartig. Ja, und auch, und kann ich mir, aber als Alltagswein wär das für mich fast too much, oder? Also selbst wenn ich auch die einfachen Qualitäten nehme, jeden Tag, die sind ja doch immer sehr gehaltvoll und sehr stoffig.
Ich hätte fast, ja, wobei sich der Stil auch die letzten Jahre zu mehr Filigranität entwickelt hat. Es gab so eine Phase, da war es ja wirklich sehr, sehr opulent, aber das ist doch, wie in vielen anderen Gebieten auch, einfach ein bisschen mehr Feinheit und Eleganz gewichen, das Ganze. Ja. Aber sonst, ich meine, ich versuche mir das natürlich ein bisschen offen zu halten. Also ich habe auch zu Hause jetzt nicht den einen Wein, den ich dann immer trinke, sondern ich meine, es ist natürlich, wenn ich mit meiner Frau oder mit Freunden eine Flasche aufmache, sind es nicht nur die großen Gewächse oder nur irgendwelche Top-Sachen, sondern auch absolute Einstiegsweine, aber halt auf dem gescheiten Level, am liebsten von Winzern, wo man halt ein bisschen was drüber weiß, die man kennt und wo man dann weiß, dass man auch bei den Einstiegsqualitäten eben tolle Weine im Glas hat.
Und wenn du da mit Freunden zusammen bist, trinkst du deren Wein oder deinen Wein? Also suchst du den Wein nach deinem Geschmack oder nach deren Geschmack aus?
Na, ich habe so ein paar Freunde, denen darf ich den Weineinkauf machen.
Okay.
Die freuen sich immer, wenn ich ihnen den Keller fülle. Das sind dann am Ende auch Weine zwischen 8 und 20 Euro. Das sind auch Weine, wovon man dann mal ohne schlechtes Gewissen, wenn ein paar Leute da sind, eine dritte, vierte, fünfte Flasche aufmachen kann. Aber eben schon auch
zu zweit.
Oder so, ja. Aber auch vernünftig erzeugte Weine, also halt keine Chemiebaukastenweine, sondern wirklich biologisch-dynamisch erzeugte Weine idealerweise oder handwerklich gemachte Sachen einfach, ne? Die trotz dessen, dass sie nicht wahnsinnig teuer sind, eben toll erzeugt worden sind.
Nach oben, gibt es da Grenzen, wo du sagst, wenn, also da finde ich es Quatsch, dass der Wein so viel kostet, das würde ich noch nicht mal irgendwie unterstützen, kaufen, trinken, oder ist da das da grenzfrei, wo du sagst, in dem Bereich hat jeder Wein eine Daseinsberechtigung und eine Außergewöhnlichkeit?
Das steht und fällt natürlich in vielen Gebieten einfach mit der Marktnachfrage, ne? Und wahnsinnig kleine Weingüter. Am Ende fragst du dich gerade, wenn du ins Burgund schaust, wodurch kommt jetzt die Berechtigung, dass der Winzer für seine Flasche ab Hof 500 nehmen kann und der dann nebenan für den Premier Cru aus der gleichen Lage halt 80 verlangt. Das ist einfach irgendwie eine Gesetzmäßigkeit des Marktes, auch wenn die beiden Winzer de facto wahrscheinlich genau die gleiche Arbeit machen und da wenig Unterschiede sind. Aber ich denke, der Wein ist in dem Moment das wert, was irgendjemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Viele Dinge, ich meine, das kann man auch auf viele andere Bereiche ummünzen.
Ich meine, es ist bei der Mode genauso, gibt es bei Autos genauso. Oder
genau, Autos, das, ein gutes Beispiel ist der Lamborghini.
Wobei ich
das siebenfache Wert von irgendwie einem gut gemachten VW Golf. Ne? Für mich persönlich gibt es da ganz klar ein Limit und ich habe in einem Restaurant, glaube ich, noch nie eine Flasche über 250 Euro bestellt. Und erstmal weiß ich, was die Sachen sonst kosten und würde das dann eher zu anderer Gelegenheit vielleicht privat trinken, wenn ich unbedingt diesen Wein brauche. Also für mich, dafür gibt es genug andere Dinge, wofür ich auch gerne noch ein bisschen Geld über hätte.
Ja, klar. Dann wobei ich finde beim Wein, weil du das Beispiel gerade angebracht hast mit den 580 Euro, dass es oftmals eine Berechtigung darin gibt, sei es von der Entwicklungsfähigkeit, von der Lagerfähigkeit, von der Geschmacksstabilität, von der Kontinuität über die Jahre, warum der eine, es gibt ein paar Ausnahmen, aber in der Regel, warum der eine mehr kostet als der andere. Und wir haben ja auch oft den Auftrag oder den Willen, den Wunsch von Gästen, dass sie sagen, ich hätte ganz gerne einen Wein wie den, nur bitte ein bisschen günstiger. Und ich finde, das gibt es kaum. Ausnahmen gibt es schon und gibt es in der Regel natürlich auch immer oder man hat mal einen Glücksfall. Aber über die Jahre gibt es schon eine Berechtigung in dem Mehrwert des einen oder des anderen Weins. Nicht zuletzt deswegen, glaube ich, sind die so teuer und der Nachbar eben nicht so teuer.
Ja, schon teilweise der Fall. Aber ich finde, wenn man jetzt an die ganz großen Sachen denkt, man findet schon oft auch irgendwie Weine, die vielleicht nicht genau gleich sind, aber ähnlich sind und so ein bisschen. Südfrankreich zum Beispiel hat doch super viele tolle Ecken und Weine, gerade Rotweine, die super toll reifen können und die eben doch nicht Unmengen an Geld kosten. Ne?
Ich war jetzt aber kann ich die denn wiederum mit einem Côte Rôti, mit einem Hermitage, mit einem Chardonnay auf die Pub, der perfekt gemacht ist, vergleichen? Oder muss ich dann wiederum auch wirtschaftlich Abstriche machen, wo ich dann sage, ja, ist vielleicht doch nicht. Okay, mir ist es jetzt lieber, einen Wein für 50 Euro zu trinken, als einen für 500, weil für die 450 Euro kann ich noch was essen. Dass man da mehr oder weniger in eine Kompromisssituation geht. Aber wenn ich genau diese Qualität, diesen Geschmack haben möchte, weißt du, was ich meine? Dann finde ich,
absolut,
ja, es ist schwierig. Also nicht zuletzt deswegen, es ist ja Reyes nicht unbedingt der günstigste. Reyes, und so. Ja. Und gefragt, oh, Bocastel, oder du kannst ja nehmen, wen du möchtest. Also von dem her, Parra macht ja keine schlechte Arbeit dort. Oder Chateau-Lanert finde ich auch, also dass die schon einen eigenen Stil haben. Oder wenn du, selbst so große Buden im Norden wie Jabulet oder Chapoutier oder so, haben ja in ihren Spitzen oder Gigallen, in ihren Spitzengewächsen eine Einzigartigkeit, wo ich finde, dass die sich nicht woanders finden lassen.
Ja, klar, wenn du jetzt auf die ganz, ganz großen Ikonen gehst oder Côte Rôti war ein gutes
Beispiel. Du hast 500 gesagt, also das war. Ja. Du hast den Preis vorgegeben.
Aber wenn du jetzt sagst, Côte Rôti ist ja ein super, super eigener Stil und muss ich sagen, auch ein absoluter Herzenswein von mir. Haben wir zum Glück relativ viel in der Karte, aber das ist natürlich was absolut. Oder du sagst, du hast Hermitage von Jean-Louis Scharf oder was auch immer. Das sind natürlich absolute Ikonen des Weins und da führt kein Weg drumherum, wenn du das trinken willst. Wenn du das willst, dann musst du halt auch das nehmen. Da gibt es kein Plan B oder die gut gemachte Kopie quasi davon. Das ist dann schon, das Original ist das Original. Und am Ende, wenn du das Original und den gut gemachten anderen Wein nebeneinander stehen hättest, glaube ich, dass das große Original das dann auch zu 95% den anderen Wein in die Tasche stecken würde.
Glaubst du, jeder könnte das wahrnehmen oder muss man dafür Experte sein?
Ich glaube, du musst nicht zwingend Experte sein, aber du musst dich ein bisschen rantrinken. Wenn du jemandem, der wenig Weinerfahrung hat oder mit dem Gebiet wenig Berührungspunkte hatte bis dahin, nimm Bordeaux. Jemand kennt sich super aus mit Bordeaux und du stellst ihm jetzt den super tollsten Pinot hin, an den du gerade denken magst. Du kannst ja ruhig sagen mal, stellst dem Latache von Romane Conti hin, tolles Jahr, toll gereift und so. Der wird ja am Ende den Wein nicht als großen Wein einschätzen, weil sein Geschmacksprofil halt ein komplett anderes ist. Da wird sich sagen, okay, viel Frucht, hat mir zu viel Säure, was ist denn das? Ja? Mir fehlt meine Erdigkeit, mir fehlt ein bisschen das Stinkige und das Leder, was ich in meinem Lieblingsbordeaux immer finde. Und deswegen, also ich denke, das ist schon sehr individuell, was auch das Geschmacksbild und das angeht, was die Leute mitbringen von zu Hause, womit sie einfach konditioniert wurden, womit sie aufgewachsen, aber womit sie weinmäßig groß geworden sind.
Kann man sowas ad hoc vermitteln an jemand, der, also nicht unbedingt einen Bordeaux-Liebhaber, aber wenn ich jetzt einen Gerne-Weintrinker habe und ich habe einen Bourgogne auf der einen Seite von Leroy und auf der anderen Seite habe ich ein Grand Cru, dass ich sagen kann, achte darauf und daran kannst du erkennen, dass genau dieser der etwas bessere ist.
Ja,
das glaube ich. Oder wird dann der Bourgogne vielleicht doch der in Anführungszeichen leckerere sein?
Kommt vielleicht noch auf andere Parameter an, aber wenn du jemandem vermittelst, worauf er achten soll, die Dichte, die Länge, die Intensität des Weines. Ich meine, das ist ja von der Struktur her, sind das ja absolut zwei Paar Schuhe. Klar ist die gleiche Traubensorte, aber du hast ja zwei komplett andere Ausprägungen dieses Weines. Und wenn du jemandem sagst, achte drauf, wie sich das zeigt, wie lange bleibt es am Gaumen, wie ist die Dichte, die Intensität des Ganzen, dann ist ein Bourgogne Rouge und ein Grand Cru ja Welten auseinander, qualitätsmäßig. Und ich denke, das kann man jemandem, der ein bisschen sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, schon, glaube ich, gut vermitteln.
Den Red Moon Sparkling kann man ohne Frage als sprudelndes Naturwunder bezeichnen. Und im gleichen Atemzug ist er nicht nur lebendig, geschmackvoll, sondern absolut zeitgeistig. Und was dieses Produkt so besonders macht, ist nicht nur seine Herkunft Italien, ist nicht nur seine intensive, leuchtend rote Farbe, sondern das einzigartige Geschmacksprofil. Im Zentrum der Besonderheit steht die Apfelsorte Red Moon mit den Untersorten RS1 und RM1, deren leuchtend rotes Fruchtfleisch dem Getränk sowohl seine markante Optik als auch seinen erfrischend fruchtigen Charakter verleiht. Ja, die Red Moon Äpfel zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Färbung aus. Ihr Fruchtfleisch ist von einem tiefen Rot, das durch sogenannte Anthocyane hervorgerufen wird. Diese natürlichen Pigmente, die auch in roten Trauben und Beeren vorkommen, verleihen dem Apfel seine leuchtend rote Farbe und spielen eine wichtige Rolle in der antioxidativen Wirkung. Wenn ein Red Moon Apfel aufgeschnitten wird, erinnert sein Aussehen an einen mystischen Blutmond. Daher der Name Red Moon. Diese Äpfel, die hauptsächlich in Südtirol und ausgewählten Regionen Italiens angebaut werden, stehen für eine nachhaltige, umweltschonende Produktion. Besonders im Fokus liegt hierbei die Biodiversität. Der Anbau erfolgt unter streng ökologischen Bedingungen, die nicht nur die Bodenqualität, sondern auch die Umgebung der Plantagen schützen. Das Ergebnis ist ein Apfel, der nicht nur optisch besticht, sondern auch reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien ist. Red Moon Sparkling besteht zu 99,6% aus dem Saft dieser besonderen Apfelsorte und zu 0,4% aus Kohlensäure. Es ist ein reines Naturprodukt, das ohne jeglichen Zucker oder Konservierungsmittel auskommt. Die Herstellung erfolgt auf schonende Weise, um die wertvollen Nährstoffe und die intensiven Aromen der Red Moon Äpfel zu bewahren. Die Äpfel werden zum idealen Reifezeitpunkt geerntet, wobei die späte Lese den intensiven Geschmack und die kräftige Farbe des Getränkes verstärkt. Nach der Ernte, meistens Ende September bis Mitte Oktober, werden die Äpfel durch eine Bandpresse extrem vorsichtig gepresst, um nur die natürlichen Pigmente und Aromen des roten Fruchtfleisches zu erhalten. Dabei spielt die Vermeidung von Sauerstoffkontakt eine entscheidende Rolle, um Oxidation zu verhindern und die Frische des Saftes zu bewahren. Der spritzige Charakter von Red Moon Sparkling entsteht durch die Zugabe von Kohlensäure, die in einem schonenden Verfahren eingebunden wird, ohne die natürlichen Aromen zu überdecken. Red Moon Sparkling bietet nicht nur optisch und geschmacklich ein außergewöhnliches Erlebnis, sondern punktet auch durch seine gesundheitlichen Vorteile. Der hohe Gehalt an Anthocyane macht das Getränk zu einer Quelle wertvoller Antioxidantien, die zur Bekämpfung freier Radikale beitragen und so das Immunsystem unterstützen. Darüber hinaus liefert es, wie erwähnt, Mineralien, Vitamine und Ballaststoffe, die eine ausgewogene Ernährung fördern. Die Äpfel sind nicht nur nährstoffreich, sondern auch besonders kalorienarm, was das Getränk zu einer idealen Alternative zu herkömmlichen Softdrinks macht. Die Züchtung von roten Äpfeln mit rotem Fruchtfleisch ist ein vergleichsweise junges Kapitel in der Geschichte des Obstbaus. Red Moon Äpfel sind das Ergebnis einer gezielten Kreuzung von Sorten, die darauf abzielen, nicht nur visuell, sondern auch geschmacklich besondere Erlebnisse zu bieten. Diese Entwicklung reflektiert den wachsenden Trend zu natürlichen und nachhaltigeren Lebensmitteln, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch gesundheitsfördernd sind. Die Entwicklung von Red Moon Sparkling markiert dabei einen weiteren Schritt in der Innovationskraft des modernen Obstbaus. Durch die Kombination traditioneller Anbaumethoden mit fortschrittlicher Technik entstand ein Produkt, das auf natürliche Weise einzigartig ist und gleichzeitig dem Bedürfnis nach hochwertigen alkoholfreien Getränken entspricht. Und es ist natürlich nicht nur die Optik, es ist natürlich nicht nur die Außergewöhnlichkeit, es ist die vielseitige Einsatzmöglichkeit, die dieses Getränk einzigartig macht. Es eignet sich hervorragend als alkoholfreier Aperitif, der durch seine leichte Säure und die fruchtige Süße sowohl pur, als auch als Basis für kreative Cocktails verwendet werden kann. Ein zentraler Aspekt der Produktion von Red Moon Sparkling ist die Nachhaltigkeit. Die Apfelbäume, aus denen die Red Moon Äpfel gewonnen werden, sind besonders widerstandsfähig und benötigen deutlich weniger Pestizide als herkömmliche Apfelsorten. Dadurch wird nicht nur die Umwelt geschützt, sondern auch die Qualität der Äpfel verbessert. Die Produzenten legen großen Wert auf umweltschonende Methoden, die sowohl den Boden als auch die Biodiversität bewahren. Die Red Moon Äpfel werden in enger Zusammenarbeit mit lokalen Landwirten angebaut, die sich der nachhaltigen Landwirtschaft verschrieben haben. Diese Partnerschaften tragen nicht nur zur Qualität des Endproduktes bei, sondern fördern auch die lokale Wirtschaft. Durch die Verwendung von regionalen Zutaten wird zudem der CO2-Fußabdruck des Produktes minimiert, was Red Moon Sparkling zu einer umweltbewussten Wahl macht. Nicht zuletzt ist Red Moon Sparkling ein Teil eines aufstrebenden Trends zu hochwertigen alkoholfreien Getränken, die sowohl geschmacklich als auch optisch höchst anspruchsvoll sind. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen nach Alternativen zu alkoholischen Getränken suchen, sticht Red Moon Sparkling als Vorreiter hervor. Er bietet die Eleganz und Finesse eines klassischen Schaumgetränkes kombiniert mit den gesundheitlichen Vorteilen eines Naturproduktes. Sein Erfolg in Italien und darüber hinaus zeigt, dass das Interesse an innovativen natürlichen Getränken stetig wächst. Red Moon Sparkling repräsentiert nicht nur die neue Generation alkoholfreier Genussmittel, sondern demonstriert auf einzigartige Weise, welch eigene Geschmacks- und Genusswelten auch diese alternativen Getränke zu bieten haben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für den Mut, vielen Dank für den Innovationsgeist und auch ein ganz großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Gab es bei dir für dich mal einen Wein, wo die Worte gefehlt haben?
Ja, es ist ein blödes Beispiel, weil es einer der teuersten Weine unserer Karte ist, aber das war ein
wenn nicht bei dem, wo dann?
Ja, es war ein absoluter Gänsehautmoment. Ich erzähle mal so ein bisschen das Drumherum, weil das war super, super lustig, besonders außergewöhnlich. Samstagabend, es war komplett voll, bis auf einen Tisch, der noch frei war. Ist kurz vorm Service reserviert worden. Waren Gäste, die wir nicht kannten. Kam rein, war halt letzter Tisch, ne? Also so ein bisschen Tisch am Rand. Nicht schlimm, aber halt nicht der Top-Tisch. Waren ganz nett, total normal gekleidet, war ein Ehepaar Mitte, Ende 40 vielleicht. Und die Tochter, die so Anfang 20 war, glaube ich. Setzt sich hin, fragt nach der Weinkarte, schlägt es Burgund auf, schaut sich so ein bisschen um. Und ja, hab gedacht, ja, wird schon irgendwas sein, wird schon passen. Wir haben eine Seite mit den Grand Crus, die sind, also wir haben die Struktur, wir haben zwei Seiten mit den Bourgogne Regionalweinen, dann haben wir eine Seite mit den kleinen Dörfern, Saint-Aubin und so weiter. Dann gibt es eben Meursault, Peligny und Chassagne als einzelne Dörfer. Es gibt eine Seite, wo nur Dauvigny und Leroy drauf ist und eine Seite eben mit den Grand Crus. Er schaltet auf die Grand Cru-Seite, geht zu Dauvigny und fragt mich, ja, was denken Sie, soll ich lieber Bâtard-Montrachet oder Chevalier-Montrachet trinken? Ich sage, ja, kommt drauf an, wenn Sie noch ein bisschen mehr Dichte, ein bisschen mehr Power mögen, dann gehen Sie auf jeden Fall auf Bâtard. Okay, machen wir Bâtard. Mhm. Welches Jahr? Na, es waren 12, 14, 15 und ich glaube noch ein Alter, 2009 oder so zur Verfügung. 14, Burgund Weiß ist magisch. Nehmen Sie auf jeden Fall das. Feines Jahr, ein bisschen kühleres Jahr. Ja, passt aber gut zu dem doch sehr ausdrucksstarken, zu der sehr, sehr ausdrucksstarken, sehr, sehr opulenten Lage. Ja, okay. Flasche, 12.000 Euro. Ich geh runter. Wir haben unsere Raritäten nicht oben im Tagesweinkeller. Die besonderen Sachen liegen eben unten. Ich gehe runter, hol die Flasche, hab schon gedacht. Natürlich großer Wein, bestimmt sehr, sehr gut, wird bestimmt viel Freude machen. Ich mache auf. Wie gesagt, natürlich da besonders zelebriert, schöner Wein. Ja, mach auf, hab den kleinen Schluck eingeschenkt. Und es war so ein Moment, es war echt Gänsehaut. Alles war genau perfekt. Also es war wirklich, wenn du einen Wein hättest malen wollen, wär's das gewesen. Habe ich super selten erlebt. Ansonsten hast du ja immer irgendwas, die Säure ist ein Tacken zu spitz, es ist zu voll, es ist zu opulent, es ist was auch immer. Aber Das war echt ein unglaublicher Moment und die waren super nett. Er hat gesehen, dass mich das sehr berührt hat und hat gesagt, ja, schenken Sie sich noch einen Schluck ein. Okay, ja, gerne. Wenn ich denke, dass der Schluck jetzt ungefähr 300 Euro wert ist, ja, vielen Dank. Waren super nett, haben das auch sehr gefeiert, also waren sehr, sehr begeistert von dem Wein und war für alle in dem Moment vier Beteiligten, die drei und mich, einfach ja, magisch irgendwo.
Ne? Großartig.
Ich meine, ich bin 1000 Kilometer entfernt, überhaupt irgendwann nur drüber nachzudenken, mir eine Flasche für 12.000 Euro zu kaufen, aber das war großartig. Ja, und danach gab es Romani Conti, also auch noch die Conti-Lage 2008 und ja, das kannst du dir vorstellen, das war ein großartiger und besonderer Tisch, der sehr lange in Erinnerung geblieben ist.
Wurde ja gleich umplatziert, an andere Gäste rausgeschmissen. Wir brauchen hier einen Tisch.
Nein, wie gesagt, kurz. Die waren ja. Da an der Bar ist auch schön. Nehmen Sie mal Dessert an der Bar.
Genau. Da können Sie auch Wasser trinken.
Das war eben auch das Besondere. Also die waren super, super nett, super freundlich, super dankbar und haben es auch alle, wie gesagt, die Tochter war sehr jung und am Anfang ihrer Weintrinkerzeit und hat sich auch damit auseinandergesetzt und so. Und ja, ich meine, das war dann am Ende eine Rechnung von 25.000 Euro, ne? Das ist schon was wirklich.
Oh, da war der DRC aber günstig.
DRC hat, ja, irgendwie 11,5, glaube ich, gekostet.
Ja.
Tourvenet 12 plus das Essen, ja, irgendwie so muss es gewesen sein. Ja. Und cool. Das, ja, war einfach ein toller Moment und auch zu sehen, dass die Leute das gefeiert haben und nicht nur den Wein bestellt haben, um da jetzt eben irgendwie einen tollen Insta-Post für ihre Wein-Community draus zu machen, sondern sich wirklich damit auseinandergesetzt haben und
aber auch, dass der Wein performt hat, finde ich. Also das, man hat ja selber eine ganz große Erwartungshaltung. Du hast natürlich eine andere Trinkerfahrung letztlich dabei und dass der Wein dich dann abholt und in der Form begeistert und
ja,
großartig.
Ja, das war absolut, absolut begeisternd für alle. Ja.
An welchem Tisch saßen die? Nur bei der nächsten Reservierung das alle sagen können, nicht an den Tisch? Und du sagst, es war der Katzentisch?
Nein, es war einfach der letzte.
Ich glaube, Katzentisch gibt es bei euch ja nicht. Also da, ja.
Nein, es ist auch ein schöner Tisch, natürlich. Nein, es war Tisch 6 und es war in dem Moment wirklich der letzte, der noch möglich war. Wir haben diesen Bereich unten vorm Tagesweinkeller und den vergeben wir sehr, sehr oft nur, wenn wir haben so einen größeren Tisch in der Mitte und da sitzt dann immer eine Gesellschaft von zwischen vier und acht Gästen und eigentlich vergeben wir die beiden kleineren Tische links und rechts davon nur, wenn wir den großen in der Mitte auch vergeben haben und das war dem Abend eben nicht so und das war so ein bisschen der Notfalltisch, nur aufgrund dessen, aber man ist nah an der Küche, man hat Leben live, also man kriegt kriegt ein bisschen mehr mit als andere Tische, möchte ich mal sagen.
Ich finde das aber auch gar nicht negativ, also ich denke auch in vielen Restaurants, zum einen beim Einrichten des Restaurants macht man sich ja Gedanken, wie man welche Tische stellt und oftmals gibt es ja auch nicht irgendwie den Katzentisch, sondern vielleicht nicht den richtigen Tisch für, keine Ahnung, das Klientel. Weil du kannst ja vorher auch nie eruieren, ob die es jetzt so ruhig mögen, ob die es lebendig mögen, ob die jemanden nebenan haben möchten oder einfach knutschen wollen oder wie auch immer. Also da, weil zum Knutschen kommen sie wahrscheinlich nicht zu euch.
Ja, manchmal schon. Gibt nichts, was nicht gibt. Aber das ist auch ein bisschen das Schöne bei uns am Haus, dass es auch eben nicht so ein klassisch angestaubtes altes Gourmet-Restaurant ist, wo man die Stecknadel fallen hört, sondern wo einfach auch Leben stattfindet, ne? Wo auch
schon immer auch Leben war, also auch schon immer eine gewisse Lebendigkeit.
Ja.
Hat sich das verändert, also das Publikum seit dem Umbau und seit der Umstrukturierung der Küchen und so?
Hat sich auf jeden Fall verändert. Ja, es gab vorher ein Publikum, was sehr, sehr auf Herrn Haas fixiert war und wirklich dann auch wegen ihm kam und viele, ich meine natürlich, weil er war das Tantris, er hat 30 Jahre hier gekocht, er hat 30 Jahre hier das Zepter geschwungen quasi und das war einfach für viele Leute natürlich so lange Zeit das Tantris und genau dieser Küchenstil und so und das war natürlich auch ein bisschen die Schwierigkeit, muss man sagen, mit der mit dem Neustart, ne? Viele der Stammgäste von damals haben uns einmal besucht und waren doch sehr darauf fixiert, wie es früher war. Und das ist es jetzt einfach nicht mehr. Man muss es wirklich ein bisschen als neues Restaurant sehen. Und viele kamen eben einmal und dann nicht mehr, weil es ihnen eben nicht mehr so war wie früher. Oder manche kamen auch gar nicht und fanden es trotzdem nicht gut. Ne?
Aber ihr habt das doch im DNA
ja,
letztlich.
Ja, ein bisschen. Ich meine, es sind schon teilweise Gerichte, die so ein bisschen der Tradition des Hauses Ehrerbietung zeigen, also genau, ja. Aber auch viele klassisch französische Gerichte einfach, viele Gerichte zum Teilen, das ist eben das Schöne im DNA, es wird tranchiert, es gibt einen Käsewagen, es gibt einen Dessertwagen, all diese Arbeit am Tisch, die lebt wieder auf und es gibt es schon, dass mal eben klassische Gerichte von einem der drei vorherigen Chefs gekocht werden, aber es ist nur ein kleiner Teil des Ganzen. Ja, das Kalbsbries Rumor, das berühmte Gericht von Eckhard Witzigmann, gibt es immer mal wieder. Ja. Aber auch nur, wenn es wirklich Sinn macht. Und Benjamin hat das ja für sich so ein bisschen ins Moderne geholt. Also klar, das als Vorbild genommen und auch eben mit den Zutaten, aber ein bisschen auf seine Art und Weise interpretiert. Ganz, ganz großartiges Gericht. Aber gibt es eben auch nur dann, wenn es für ihn Sinn macht. Ne? Die kochen sehr, sehr auf die Saison der einzelnen Lebensmittel bedacht. Und wenn der schwarze Trüffel, der eben ein Teil des Ganzen ist, gerade nicht perfekt ist, klar, du findest das ganze Jahr über irgendwo Trüffel, aber es muss halt dann wirklich die Saison sein, es muss perfekt passen. Und nur wenn das eben der Fall ist, dann ist das Gericht auch auf der Karte.
Was liegt dir mehr, DNA oder Tantris? Vom Küchenstil und vor allen Dingen von der Weinkombination her. Also ich weiß auch nicht, wo es einfacher und wo es schwieriger ist, Weine zu kombinieren.
Das DNA ist fast ein bisschen einfacher, weil es etwas klassischere, etwas opulentere Küche ist. Du hast cremigere Soßen, ja. Du brauchst tendenziell kraftvollere Weine. Und im Tantris, natürlich auch aufgrund der Struktur der acht Gänge des Menüs, brauchst du mehr Vielfalt, brauchst natürlich andere Dinge. Klar, am Ende, wenn jemand sagt, er möchte gerne einen Wein, den er durchtrinken kann, natürlich findet man da was und gibt superschöne Allrounder. Und am Ende, ich meine, du weißt es selber, du findest für jeden was. Wenn er sagt, ich trinke super gern Riesling, dann machen wir auch einen Riesling, der zum Menü funktioniert. Suchst halt was Schönes raus mit Reife, was nicht ganz so zitrisch und frisch ist, sondern eben ein bisschen mehr gesetzte Aromatik mitbringt. Ja. Und,
würdest du jemanden Wein verbieten? Also wenn du genau weißt, es passt krass nicht, dass du halt irgendwas mit wahnsinnig viel Säure im Gericht hast und dann trinkt er halt einen extrem säurebetonten Wein, dass du sagst, nein, sie kriegen den nicht? Weil du weißt, du machst damit die Küche kaputt?
Finde ich ein bisschen zu bevormundend, muss ich ehrlich sagen. Ich weise den Gast mit Nachdruck darauf hin, dass es schwierig ist, dass es nicht zusammen funktioniert. Ja. Aber manche Leute, warte, ich habe gleich ein gutes Beispiel dafür, manche Leute wollen halt ihren Wein trinken und ihr Essen essen. Es geht nicht darum, dass es beides perfekt miteinander harmonieren muss oder irgendwas. Wir haben ein ganz nettes Paar, wirklich sehr, sehr gute Stammgäste, kommen ein paar Mal im Jahr und trinken immer zu zweit ohne Aperitif eine Magnumflasche Amarone Reserva. Das heißt, das Ding hat 17,5% und es geht von Anfang von zarten, feinen Fischgerichten ganz bis zum Ende durch. Ja, das ist halt deren Wein und deren Tradition, das bei uns zu trinken und die machen das. Ich meine, am Ende, die sind super nett und so, wir mögen die alle sehr gerne. Am Ende denkt man natürlich, okay, der arme Fisch, was ist denn das? Und am Ende, dass die noch aufstehen und raus
gestorben.
Und noch, ja genau, dass die am Ende noch aufstehen können und gerade rausgehen, ist ja fast auch ein Wunder. Ne? Ich meine, es ist ja fast Portwein-Alkoholgehalt. Ne?
Ich glaube, es ist kein Wunder, es ist Training.
Stell dir vor, du trinkst eine Magnumflasche Portwein zu zweit zu deinem Abendessen. Ja, ja. Boah. Ne? Und also wie gesagt, ich habe da den Weg für mich, dass ich die Gäste absolut darauf hinweise, wenn das meiner Ansicht nach nicht funktioniert, aber ich bin davon ab, ihnen Dinge zu verbieten quasi. Ne? Das ist nicht das, was ich machen möchte.
Aber manchmal ist es ja eben eine gewisse Rücksicht dann auch auf die Küche. Also ich finde, es gibt für beide Seiten immer so für und wieder Argumente. Da, schwierig. Gibt es sonst irgendwie eine Grenze? Also würdest du sagen, sowas mache ich nicht beim Wein? Also privat oder im Laden selber, wenn jemand sagt, die 12.000 Euro Flasche und ich hätte sie gerne als Glühwein?
Puh, Das ist echt eine Frage. Oder wenn der Russe kommt und sagt, er möchte, wie man das alte Beispiel hat, dann wirklich die Cola in seinem Petrus haben. Keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt so einen Extremfall noch nicht gehabt. Und
Ich auch noch nicht. Also es wurde gelegentlich erzählt, aber ich hatte noch nie Extreme. Ich hatte nur vernünftige Gäste.
Ja, ich meine, es gibt schon Sachen, wo es mich dann so ein bisschen schüttelt und einer trinkt teuren Burgunder für ein paar Hunderter und dann braucht seine Frau da echt Eiswürfel in den Wein und so. Da denke ich mir dann schon so, ups, aber am Ende willst du es ihr verwehren. Ja, ich meine, wie heißt der alte Spruch, wer die Rechnung bezahlt, bestimmt die Musik oder nein, nicht so, aber irgendwie so vom Grundtenor her. Wenn es zu extrem werden würde, wie wir beide gesagt haben, die Cola-Petrus-Geschichte oder was auch immer.
Würdest du nicht
vielleicht
machen?
Vielleicht, würdest du sagen? Ja, kommt ein bisschen auf die Situation und auf den Gast.
Ja.
Aber am Ende, wie gesagt, ist es seine Entscheidung und am Ende muss er es auch trinken. Weißt du, wenn ich das für ein Verbrechen halte.
Auch, also ob es,
am Ende hat er beides bezahlt, den Petrus und die Cola und wenn er das...
Cola gibt es aufs Haus.
Ja, in dem Fall nicht. Nur wenn er es neben dran stellt.
mit drei Insta-Fotos, genau. Hattest du mal eine Wein-Speisen-Kombination, die dich total geflasht hast? Also vorhin hattest du den Wein, das irgendwie in einer Kombination mit irgendeiner Speise, sei es bei euch oder dass du selber ausgegangen bist?
Ja, klar. Da gibt es immer wieder irgendwie tolle, eindrückliche Momente. Wenn ich selber unterwegs bin, ich bin nicht so ein Weinbegleitungsmensch. Ich muss sagen, ich bestelle mir oder ich suche auch sehr, sehr gern die Restaurants einfach nach der Weinkarte aus. Mir geht es gar nicht darum, jetzt unbedingt zwei oder drei Sterne zu haben. Da gehe ich lieber, ich meine, davon ab machen wir das eh nur ein, zwei Mal im Jahr, wenn überhaupt. Aber da schaue ich dann eher lieber, dass ich einen tollen Einstern habe mit einer großartigen Weinkarte und da dann unterwegs bin. Aber klar, diese magischen Momente hat man immer mal wieder.
Was war das so? Also hast du irgendwas präsent, wo du sagst, boah, das flasht mich oder hat mich total geflasht?
Was kann ich sagen? Im Moment, ich kann was aus unserem jetzigen Menü rauspicken, was ich gerade sehr, sehr cool finde. Wir haben einen ganz, ganz tollen Gang mit Wolfsbarsch in Tranchen geschnitten, ganz sanft gegart, auf ein bisschen Spinat. Ich meine, Spinat und Wein, schwierig. Und eine ganz tolle Sauce Normande auf Fischfond, Weißwein, Sancerre mit Kaviar abgeschmeckt und sehr, sehr präsenter Säure. Und ich habe einen super schönen, also es war echt zuerst so eine Idee nur, aber Weingut Werlitsch aus der Steiermark. Und ich muss sagen, ich tue mich, da finde ich es oft okay, aber ich tue mich so mit Maische vergorenen Sachen und Orange Wein und so oftmals schwer. Und hier ist ein wunderschöner Sauvignon Blanc, der eben vom Geschmacksbild her eher in die klassischere Richtung geht. Und mit dieser feinen Zartheit des Weines, super schöne Mineralität, diese leichte Salzigkeit, funktioniert das herausragend zu dem Gericht.
Und warum nimmst du keine Weinbegleitung, sondern eine Flasche, wenn du ausgehst? Weil im Prinzip, es machen ja komischerweise viele Sommeliers, kann man ja eine Flasche jeden Abend, ich meine, kannst du jeden Abend in den Kopf zimmern. Aber eine Weinbegleitung, da hast du selber die Inszenierung des Kollegen, du hast die Interpretation des Gerichtes, du hast die Erklärung eventuell des Kollegen und wirst vielleicht inspiriert.
Klar. Manchmal sage ich dann auch, mach mir die zwei Weine, die du am allerpassendsten findest, gerade von deiner Begleitung noch on top dazu oder so, dass man ein bisschen eben auch die Handschrift des Kollegen eben kennenlernt und seine Idee, warum das eben zu den Gerichten, die er zweifellos in dem Moment natürlich viel, viel besser kennt als ich. Aber mir ist es oft zu anstrengend, das ganze Hin- und Hergehüpfe, da hast du ein großes Menü, 6, 7, 8 Gänge und dann immer wieder was Neues und so viel durcheinander, da bin ich lieber... Idealerweise, wenn wir zu viert essen gehen, dann schaffst du halt auch 4 Flaschen oder so über den Abend und dass man lieber ein bisschen sich selbst was raussucht und daher auch immer, ich meine, dafür sind wir alle erfahren genug, um uns da auch coole und besondere Sachen rauszusuchen. Apropos cool und besonders, sollen wir vielleicht mal hier unser erstes schönes Getränk öffnen? Wie wäre das?
Super, lieber? Gerne. Du kannst bei dir im Betrieb die Sachen immer mitprobieren.
Ja, absolut.
Okay, cool.
Und das ist das ist uns allen sehr wichtig und das ist eben auch eine Sache, die wir hier sehr, sehr pflegen. Also im Prinzip, wie ich gesagt habe, ich probiere es mit den Weinen. Ich hole mir immer noch ein oder zwei, jemand aus meinem Sommelier-Team, aber oft auch irgendjemand anders, einen der Restaurantleiter oder Benjamin probiert dann sowieso, was ich mir gedacht habe an Wein. Irgendwie noch eine zweite Meinung oder auch eine Meinung von jemandem zu haben, der nicht dauernd von Wein umgeben ist und 20 verschiedene Sachen jeden Tag probiert, finde ich auch ziemlich wichtig.
Und dann auch die exklusiven Sachen, also von der Top-Weinprobe?
Wir haben ja Sachen, die wir sowieso mit Korava angepiekst haben. Und da probiere ich dann schon öfter mal einen Tropfen halt dazu von den Sachen, klar.
Großartig.
Dass man ungefähr weiß, wie es funktioniert. Aber ansonsten einfach auch, um eine grobe Richtung zu haben, um es einordnen zu können, was brauche ich jetzt bei dem Gang, wie kann ich Säure, Opulenz, was auch immer austarieren, dass es eben schön funktioniert. Und natürlich, das sind teilweise Flaschen im vierstelligen Bereich. Dafür mache ich dann natürlich nicht für nur einen kleinen Probeschluck, piekse ich nicht die Flasche an. Na, das ist dann manchmal auch einfach das theoretische Wissen dahinter, wenn ich nicht gerade schon was angepikst habe, was eben dazu auch funktionieren könnte. Ich meine, dann sind es auch wirtschaftliche Gesichtspunkte, dass ich schauen muss,
klar,
wenn ich mir eine Flasche für einen Tausender nehme, die ich anpikse, dass ich dann auch meine 6 Gläser eben davon verkauft bekomme. Ne? Das ist dann natürlich auch so
ein Punkt. Und das ist nicht schon 0,14 von den 6 und die anderen aufgeteilt werden müssen.
Ja, genau.
Weißt du, was der größte Fehler bei Korava ist? Das habe ich von Greg Lambrecht leider auch lernen müssen. Du habe es vorher nie praktiziert. Dass die niemals gereinigt werden, also dass die Nadeln niemals ausgewaschen werden.
Oh, doch.
Also ich habe einen Kollegen letztens gefragt, wie oft hast du deine Nadel gewaschen oder dein Korava ausgewaschen? Sagt er, noch nie. Sag ich, die letzten 3 Jahre nicht?
Nee. Kann man den waschen, hat er gesagt.
Ja, genau.
Also nee, das ist, wir haben eine Reinigungsroutine bei uns und wir machen das sehr, sehr regelmäßig. Allein schon aus dem Grund, du hast ja unten einfach der Einlass in der Nadel und wenn du Korken hast, die ein bisschen weicher schon sind, weil eben so halb durchgeweicht vom Wein, dann hast du auch sehr, sehr oft kleine Stücken vom Kork, die sich darin absetzen. Und dann auf einmal läuft es nur noch halb so schnell daraus und dann weißt du, irgendwas stimmt da nicht. Ja, nee, also das ist schon was sehr, sehr Essentielles, da ab und zu mal ein bisschen heiß. Und am Ende geht's super schnell. Du schraubst die Nadel ab, hältst die unter heißes Wasser, pustest die zweimal durch und das Gerät selber und dann ist gut. Das ist schon ziemlich
schön, essentiell. Dass ihr mitprobieren könnt.
Nur ein Wort noch dazu, was nämlich auch wichtig ist. Wenn die Entscheidung gefallen ist, welchen Wein es gibt zu dem Gericht, es wechseln nie das ganze Menü, es wechseln immer einzelne Teile des Menüs. Und wenn eben ein neues Gericht entsteht und ich meinen Wein dazu definiert habe, dann probiert das ganze Team, das ganze Service-Team das Gericht. Ja, Benjamin kocht 4-5 Portionen, 4-5 Teller. Wir teilen meistens zu zweit einen Teller, also man hat schon wirklich auch nicht nur so Mini-Hubs, sondern schon ein paar Gabeln auch. Und allen wird auch dann der Wein dazu eingeschenkt und finde ich auch sehr, sehr wichtig, erstmal, dass die das dem Gast vermitteln können, wenn mal keiner der Sommeliers da ist, um den Wein anzuschenken, was eben der Gedanke dahinter ist. Und eben das auch für sich selbst so ein bisschen kennenzulernen und hoffentlich idealerweise auch nachvollziehen zu können, warum gibt es jetzt eben den frischen, feinen, eleganten Sauvignon zum Wolfsbarsch? Oder warum habe ich da Thunfisch und Rotweinsauce dazu und warum gibt es da Pinot anstelle Weißwein? Ne?
Einfach also um die Begeisterung zu leben, finde ich das also ganz, ganz essentiell wichtig.
Um die Leute mitzunehmen und ihnen auch einen Mehrwert zu bieten und auch zum Chefrestaurant oder den anderen Restaurant-Mitarbeitern halt mal zu zeigen, worum es bei uns geht. Ne? Und auch am Ende zu sehen, was hat der Gast jetzt in dem Moment für eine Erfahrung damit oder wie wirkt das für ihn. Ne? Und es ist spannend.
Großartig. Also das gibt es in ganz vielen Betrieben nicht, dass der Aufwand betrieben wird, dass eben die Service-Mitarbeiter das mitprobieren können, daher stark.
Ja.
Ist ja auch ein wirtschaftlicher Aufwand. Also wenn da jetzt 4 Menüs irgendwie dann über die Zeit mit durchkochst und dazu die Weine. Und es ist ja nicht das Günstigste.
Das ist es auf jeden Fall so, ja, das stimmt. Aber am Ende auch was sehr, sehr Wichtiges, finde ich, um eben auch dem Gast wissend gegenübertreten zu können. Ne? Mhm. So, ich würde mal jetzt hier gerade diesen wunderbaren Schaumwein öffnen. Du trinkst schon, wie ich höre.
Ich habe schon mal vorgenascht, ja. Wie stehst du allgemein zu Champagner oder zu Schaumweinmarken? Also bist du da eher jemand, der auf Brand setzt, der die Individualität setzt, der irgendeinen gewissen Stil lebt, oder bist du da geschmacksoffen? Was sind deine Vorlieben?
Champagner ist ein sehr, sehr großer Teil unserer Philosophie und unserer Karte.
Schon immer gewesen, ne?
Gewesen, ja, oder zumindest sehr, sehr lange Zeit. Es gibt auch wirklich nur Champagner. Wir haben keinen Franciacorta, keinen Sekt, keinen was auch immer. English Sparkling.
Echt? Wow.
Ja, gar nicht so sehr, weil wir sagen, Champagner ist das Nonplusultra und alles andere ist eh nur Quatsch. Sondern ja, einfach, weil wir diese sehr lange Tradition und Verbundenheit eben damit haben und weil wir doch da auch sehr, sehr breit aufgestellt sind. Also es gibt ein paar große Häuser. Hier, Rödra, was wir jetzt gerade im Glas haben, ist auch bei uns vertreten. Habe ich ja schon gesagt, Rödra Kristall gibt es gerade als Premium-Champagner glasweise. Mhm. Aber ansonsten sehr, sehr viele kleine Winzer-Champagnerhäuser. Und das ist eben ein großer Teil der Weinkarte, eben das zu zeigen, das zu präsentieren. Mhm. Und da gibt es immer wieder ganz, ganz spannende Entdeckungen. Das ist auch ein Bereich, wo doch viel Bewegung drin ist. Gerade im Champagner gibt es viele Weingüter, die am Anfang Geheimtipps sind und dann, wenn sie richtig auf den deutschen Markt angekommen sind, dann auch doch preismäßig durch die Decke gehen und sich einfach für uns dann auch nicht mehr so richtig lohnen quasi. Deswegen ist es beim Champagner doch immer viel Bewegung drin. Es kommt immer Neues hinzu und wir sind da immer recht offen und auf der Suche, schöne Dinge zu entdecken. Aber eben wie hier Rödera, Krug, ja, Dom Pérignon als großer Klassiker, Bollinger, mhm, das sind so unsere vier großen Häuser, die eben vertreten sind. Ansonsten aber ja, haben wir schon drüber gesprochen, wie gesagt auch Schaxelos und viele, viele andere kleine Winzer-Champagnerhäuser, in denen immer viel Bewegung ist. Unser Haus-Champagner gewissermaßen, kleines Haus mit 7 Hektar, Jean-Philippe Trousset, wunderschöner, feiner, eleganter Champagner, extra Brüt eben als Weißen und als Rosé, als unseren glasweißen Hauschampagner und ganz, ganz tolles Produkt. Und ja, ein Bereich, wo sich eben immer was bewegt und wir immer auf der Suche sind. Und jetzt was Neues, wir haben hier Kollektion 244, die neueste, die ich in der Tat noch nicht probiert habe. Wir haben
schön.
242 und 243 noch bei uns in der Karte. Und ich war sogar vor ein paar Wochen bei Rödera vor Ort. Aber den haben sie uns nicht eingeschenkt.
Was ich halt in der Tat unglaublich reizvoll finde und was ich, ist ja viel in der Champagne passiert in den letzten 5 bis 10 Jahren oder 5 bis 15 Jahren, aber es ist diese unglaubliche Offenheit, wie man mit ganz, ganz vielen Dingen umgeht. Und hier ist hinten so ein QR-Code drauf, wo du eben wirklich alles bis ins Kleinste nachvollziehen kannst. Nicht nur, welche Rebsorten Cuvée es ist, also es ist 41% Chardonnay, 33% Pinot Noir, 26% Pinot Meunier, dass du die Dosage dort mit dabei hast, dass du auch weißt, wie es sich zusammensetzt. Also, dass du halt hauptsächlich den 2019er Jahrgang da drin hast, aber eben auch sehr viele Reservequalitäten aus 2012 bis 2018 darin vertreten sind, welcher Anteil im Holz ausgebaut wurde, wo die herkommen, wo die Lagen sind, dass die gedrittelt sind in La Rivière, Montagne und La Côte. Das finde ich schon, also es ist nicht nur, dass der Name sich geändert hat von Brut Premier auf die einzelnen Editionen, sondern da ist auch ganz, ganz viel passiert. Nicht nur bei Rödera, aber in so einem Haus ist das, glaube ich, gravierend. Und unter den, ich sag mal, Premium-Brands, wenn man so möchte, ist es, glaube ich, das Einzige, was so diese Schritte auch gegangen ist.
Ja, das muss man sagen, das war auch mein Eindruck. Also sie sind sehr, sehr offen mit allem, wie sie kommunizieren. Und genau, die Lagen werden, es ist ja doch ein großes Haus am Ende, aber die Lagen werden alle separat ausgebaut. Es ist alles sehr, sehr sehr, sehr offen, wie sie kommunizieren mit ihren Dingen. Und ich war sehr, sehr beeindruckt. Obendrein, großer Teil wird eben biologisch bewirtschaftet inzwischen. Das ist natürlich auch in der Champagne wirklich eine tolle Geschichte. Ist gerade bei der Größe, ich weiß nicht mehr, 250 Hektar, glaube ich. Also das ist schon...
Wahnsinn, ne? Schon 250 ein großer Hektar Teil, eigene Rebberge. Also es ist schon Wahnsinn, ja.
Kann auch sein, dass es ein Mitzukauf war. Aber auf jeden Fall irgendwas...
250 sind eigene Weinberge und es wird noch ein bisschen
zugekauft. Ja, okay, dann ist nochmal Zukauf
oben drin. Ja.
Genau, und sie haben ja nur Pinot Noir und nur Chardonnay. Pinot Meunier ist ja nur zugekauft. Und dann, tolles Haus, wirklich.
Sind
wirklich nur Premium- schön und eben auch drin? Als familiengeführtes Haus, ne? Wirklich noch was Besonderes, das zu finden in der Champagne.
Und dann aber auch mit diesem Chefenologen Jean-Baptiste Le Caillon, der ja nicht nur Röderer bespielt, sondern auch die anderen Güter, die dort zur Familie gehören, mit betreut. Schon eine Mammutaufgabe. Und dass man diese Qualitätsstandard dann dort halten kann. Hast du in den Editionen Geschmacksunterschiede greifen können, wenn du sagst, ihr habt 43, 42 auf der Karte? Oder hat es wie bei früher die Idee war, Brut Premier, dass man eine gewisse Geschmackskontinuität hat?
Ja, ich finde, die Kontinuität, die ist schon noch da. Und das ist dann schon in Nuancen, wie es sich unterscheidet. Aber klar, ich meine, das ist schon einfach aufgrund der verschiedenen Herangehensweise, der verschiedenen Cuvées, der Edition dann schon was anderes. Ich denke, es gibt schon den Grundstil, den es weiter abbilden soll. Aber wenn man es nebeneinander stehen hätte, würde man da ganz sicher doch feine Unterschiede entdecken.
Ja, massiv ja eben auch, dass früher du niemals annähernd ermessen konntest, aus welchem Jahr der überhaupt kommt oder wie lange der schon dort im Supermarktregal unter voller Beleuchtung stand. Genau, was ja dann teilweise richtig krass ist. Du konntest Problem, es vielleicht am Korken sehen, je nachdem, wie weit der noch auseinandergegangen ist, aber da hattest du niemals irgendwie einen Ansatz dafür, wie alt die Brühe eigentlich ist.
Ja.
Die ist ja dann meistens
gut, also finde ich einen sehr, sehr guten Schritt, sehr, sehr guten Schritt, dass sie das gemacht haben. Und das jetzt eben so ein bisschen offener kommunizieren. Ja, und weiterhin super, super schöne Produkte. Ich meine, sehr, sehr hochwertig. Ja, wirklich, wirklich toll, fein, elegant. Schöne, ich würde sagen, so eine feine, leichte Pfirsichnote, die es mitbringt. Sehr, sehr schön die Hefe eingebunden, also toll. Und ich meine, dafür, dass es ja demnach relativ frisch gefüllt sein muss, steht schon wirklich fein und runter. Man hat natürlich ein bisschen mehr das Runde, als wir ganzen Freaks immer mit extra Brut und Brut Natur gewohnt sind zu trinken. Ne? Es ist schon eher das ein bisschen rundere, klassischere Geschmacksbild. Aber am Ende natürlich etwas, was man auch berücksichtigen muss, was zu den normalen Champagner-Trinker, der zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr zu irgendwie einem besonderen Fest oder eine Pulle aufmacht, den natürlich wahrscheinlich eher abholt, ne? Als so ein karges, kreidiges Skelett quasi.
Was man auch nicht vergessen darf, also dass man damit auf dem etwas Ungeübteren eine gewisse Freude letztlich vermitteln soll. Aber ist es in der Tat, also für mich war so gedanklich dieser extreme Schritt vieler Champagnerhäuser in Richtung Brut Natur eigentlich auch nur eine Entwicklung aus der Veränderung der gesamten Vegetation des Traubenmaterials, das, was sich ergab, was die Grundweine dann ergeben haben, dass man versucht hat, diesen traditionellen Stil mehr oder weniger damit erneut darzustellen. Hätte ich gedacht, dass man dieses Karge und Frische der Champagne, was eben rein im Brütsegment nicht mehr möglich war, der nächste Schritt in diese knochige Trockenheit.
Ja, wobei ich auch so ein bisschen den Trend, glaube ich, sehe, dass viele so ein bisschen zurückrudern und es dann eher Richtung Extrabrüt, Richtung doch ein Tacken mehr Dosage geht, als nur diese super kargen Extrabrüt, super schlanken Champagner zu haben. Ne?
Ich meine, weil viele die Erkenntnis hatten, dass diese Weine dann auch nur bedingt reifen können und dann irgendwann verhungern, so mehr oder weniger am Stock verhungern und dann entweder noch freakiger werden oder diese Geschmacksfreude und die Trinkfreude total auf der Strecke bleibt. Weil du dann eben dieses Sperrige im Rachen hast, im Gaumen hast und diese Trinkigkeit, die in jungen Jahren haben, geht auch komplett verloren.
Ja, klar. Und man grenzt natürlich seine Zielgruppe doch bedeutend weiter ein, wenn man eben zu karg und zu filigran, zu schlank unterwegs ist. Ne? Das ist natürlich auch ein Punkt, den man bedenken muss.
Hast du den Nachteil dann dabei, dass die meistens dann auch weniger speisenkompatibel sind?
Ja.
Und gerade wenn du so diesen hier mit 7 Gramm, diesen Stil hast, dann hat der so ein gewisses Fundament, was eine gewisse Offenheit letztlich auch für die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten bietet, was ich dann wiederum total reizvoll finde.
Ja, ich meine, es ist ja auch eine traditionelle Geschichte in Frankreich, in Champagner nicht nur als Aperitif zu sehen, sondern als Speisenbegleiter. Dass man das wirklich zumindest durch die ersten Gänge des Menüs mitnimmt. Und das gibt er ja absolut her. Also auch wenn man da mit den ersten feineren Fischgerichten anfängt, dann packt er das ja auf jeden Fall. Auch mit seinem Ticken mehr Breite, die er eben bietet.
Finde ich aber nicht unangenehm. Also ich finde es auch nicht zu sättigend. Ich glaube, von dem kann man auch ein bisschen trinken und man ist nicht fertig mit dem.
Ja, nee, immer noch schöne packende Säure hinten raus. Sehr, sehr gut.
Schön, wenn er dir gefällt. Freue ich mich sehr.
Durchaus, ja.
Wenn es dir beim Nachbar auf dem Sofa gibt, dann wäre ich auch gerne da. statt hingetrocknet.
Ja. Ja, und dann vielleicht sogar kalt und nicht ganz so lauwarm.
Alles verloren ist eines der Kultweingüter in Südafrika. Ein Juwel im Swartland und hat seine Wurzeln im frühen 18. Jahrhundert. Die ersten niederländischen Siedler brachten das Land unter ihre Kontrolle und legten die Grundlage für den Weinbau. Doch die Geschichte dieses Weinguts ist nicht nur eine des Erfolgs, sondern auch eine des Verlusts. Der Name Alles Verloren heißt nichts anderes als Alles Verloren und erinnert an die schmerzhafte Vergangenheit, als der erste Besitzer nach einer Reise zurückkehrte und sein Heim geplündert vorfand. Trotz dieser Tragödie begann die Familie, das Land wieder zu bewirtschaften und legte damit den Grundstein für eines der ältesten Weingüter Südafrikas. Mit dem Aufstieg der Merlin Family im Jahre 1872 begann eine neue Ära für Alles Verloren. Daniel François Merlin, der das Gut übernahm, erkannte früh die Besonderheiten des Swartland Terroirs. Während das Weingut ursprünglich auch Weizen anbaute, setzte Merlin zunehmend auf Weinbau und erhob damit Alles Verloren in eine komplett neue Liga. Die trockenen Sommer und kühlen Nächte der Region boten optimale Bedingungen für den Rebanbau, insbesondere für robuste Sorten, die wenig Wasser benötigten. Das Swartland, geprägt von granithaltigen Böden und Schiefer, bietet den Reben einen besonderen Untergrund. Hier müssen die Wurzeln extrem tief graben, um an Wasser zu gelangen, was den Weinen eine unverwechselbare Mineralität und Tiefe verleiht. In diesem einzigartigen Umfeld führte die Familie Mellon in den 1950er Jahren den Anbau von Shiraz ein. Eine Entscheidung, die Alles Verloren bis heute prägt. Der Shiraz erwies sich als ideale Sorte für die extremen Bedingungen des Swartland. Seine Aromen von dunklen Früchten, Schokolade, Gewürze spiegeln die Kraft der Region wieder. Technologisch ging Alles Verloren stets mit der Zeit. Bereits in den 1970er Jahren setzte man auf temperaturkontrollierte Edelstahltanks, die eine präzisere Gärung ermöglichten. Diese Innovation trug maßgeblich dazu bei, die Frische der Weine zu bewahren. Ein weiteres technisches Highlight ist die Nutzung der Schwerkraft in der Produktion, die den Wein schonend verarbeitet und so die Qualität weiter steigert. Ein Wendepunkt in der jüngeren Geschichte von Alles Verloren war das Ende der Apartheid. Mit der Eröffnung Südafrikas für den globalen Weinmarkt begann die Welt die Qualität des Swartlands neu zu entdecken. Besonders Weine mit geringem Ertrag, aber hoher Konzentration stachen hervor. Das Swartland, lange Zeit unterschätzt, wurde zu einem Synonym für charaktervolle, komplexe Weine, die das Terroir in all seinen Facetten widerspiegeln. Der Shiraz von Alles Verloren verkörpert die besten Eigenschaften des Swartland. Er ist kraftvoll, er ist strukturiert und doch elegant. Die Trauben, die in der intensiven Hitze des Swartland heranreifen, entwickeln eine kleine Beerenstruktur, die zu einer enormen Aromkonzentration führt. Dank der kühlenden Winde vom Atlantik, die durch die nahegelegene Feinbusvegetation in die Weinberge strömen, reifen die Trauben langsamer. Dieses verleiht dem Wein eine ideale Balance zwischen Frucht und Struktur. Das raue Klima Swartland stellt hohe Ansprüche an die Reben. Mit wenig Niederschlag und heißen Sommern sind die Weine geprägt von Konzentration und Komplexität. In den letzten Jahren hat das Weingut seine Produktionsmethoden weiter verfeinert. Die Trauben werden von Hand gelesen und sorgfältig selektiert, um nur das beste Material zu verwenden. Der Ausbau erfolgt in einer Mischung aus Französisch französischer und amerikanischer Eiche, wobei der Holzeinsatz behutsam erfolgt, um den Fokus auf die natürlichen Fruchtaromen zu legen. Alles verloren verbindet Tradition mit Innovation. Die Philosophie des Gutes basiert auf dem Minimalismus im Keller und einer sorgfältigen Handarbeit im Weinberg. Diese Herangehensweise erlaubt es, das Terroir bestmöglichst auszudrücken. Der Shiraz ist nicht nur ein Wein, sondern auch ein Ausdruck der besonderen Bedingungen des Swartlands. Heute ist alles verloren eines der führenden Weingüter der Region und ein Symbol für den modernen südafrikanischen Weinbau. Die Kombination aus jahrhundertealter Tradition und modernen Techniken hat dem Weingut internationale Anerkennung gebracht. Der Shiraz, das Herzstück von alles verloren, verkörpert die Essenz des Swartlands in all seiner Kraft, Tiefe und Eleganz. Und das Weingut bleibt seiner Philosophie treu, die Natur zu respektieren und die einzigartigen Bedingungen des Swartlands optimal zu nutzen. Der Shiraz von alles verloren zeigt, dass selbst in einer Region mit extremen klimatischen Herausforderungen richtig große Weine entstehen können. Alles verloren hat es geschafft, sich in einem zudem globalisierenden Weltmarkt zu behaupten. Der Shiraz bleibt das Aushängeschild des Weingutes. Aber es sind die Liebe zum Detail und die Hingabe zur Qualität, die alles verloren zu einem echten Leuchtturm des südafrikanischen Weinbaus machen. Und auch wenn die Nachricht vom frühen Tod des 60-jährigen Danny Mellon, der am 11. September diesen Jahres einem Herzinfarkt erlag, die gesamte südafrikanische Weinwelt mehr als schockiert hat, wird sein Lebenswerk, das er in fünfter Generation 2003 von seinem Vater übernahm, von seiner Frau, seinen Kindern und seinen Enkelkindern weitergeführt. Vielen Dank, lieber Danny Mellon, für all die vielen großartigen Weine und die sehr besonderen Weinerlebnisse. Und dass du uns gezeigt hast, wie auch Swartland schmecken kann. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Wann trinkst du eigentlich Wein? Also losgelöst jetzt vom Probieren oder wenn du jetzt mit deiner Frau aus bist oder mit Freunden aus bist, dass du sagst, da aktives Trinken, hast du da Momente, wo du Wein selber genießen kannst und richtig trinken kannst?
Schon sehr, sehr gerne wirklich zum Essen, ja, als Speisebegleiter. Ja. Aber es kommt immer so ein bisschen auf die Runde an. Gern einfach auch in geselliger Runde. Man kocht ein bisschen zusammen, steht in der Küche und das ist ein schöner Moment einfach für so ein schönes erstes Glas. Ein bisschen was Knackiges, ein bisschen was Frisches. Das ist sehr, sehr schön. Mhm. Ja, eher auch ja, in schöner Runde und gerne mit Leuten und Freunden, die das eben auch zu schätzen wissen.
Hast du da Anspruch an die Umgebung? Also jetzt, wenn es nicht zu Hause ist und du sagst, jetzt möchte ich irgendwie einen besonderen Wein trinken, dass du sagst, es muss die Temperatur haben, es muss die Umgebung sein, es muss die Musik laufen. Oder ist es zu freakig und du sagst, nee, es geht ums Trinken?
Nö, es geht nicht nur ums Trinken. Es gibt so Momente, wo ich irgendwie Wein komisch finde und keinen Wein trinken würde.
Zum Beispiel?
Im Fußballstadion. Ja, es gibt ja jedes okay. Stadion, hat überall VIP-Bereich heute und dann bist ja. du irgendwie da eingeladen, kriegst da ein Zeug nachgeschmissen und hier Champagner und da. Das finde ich überhaupt komplett unpassend. Ja, das ist dann eher so.
Warum? Ist es der Geschmack? Ist es die.
Passt für mich überhaupt nicht zusammen. Nein, ist nicht so der Moment dafür irgendwie. Einfach eine gefühlsmäßige Sache, das finde ich passt einfach nicht zusammen.
Was würdest du denn als Nicht-Biertrinker machen?
Zu Hause bleiben.
Dann hast du Fußball nicht verdient.
Ja, genau. Das ist einfach eine Sache, womit man aufwächst, was man mitbekommt und so, keine Ahnung. Das sind einfach zwei Dinge, die passen nicht für mich zusammen oder nicht, dass ich das auch machen würde, aber irgendwie so Club oder was Richtung, sehr, sehr Richtung Party geht und laut und so, das ist kein Moment, wo ich irgendwie Wein trinken würde, weil ich irgendwie dem Wein auch immer so ein bisschen mich damit befassen möchte, dem so ein bisschen Wertschätzung gegenüber bringen möchte und das ist dann oft eher so ein Biermoment, da hat man was zu trinken, schmeckt auch auf seinem Level, aber es ist nichts, womit man sich richtig befassen muss und das finde ich beim Wein eben das Schöne, aber auch irgendwo das Wichtige, dem Ganzen so ein bisschen Respekt und Zeit und Wertschätzung zuteil werden zu lassen, weißt du? Dass man sich damit befasst, nicht unbedingt, was will uns der Autor damit sagen, was hat sich der Winzer dabei gedacht, sondern einfach ein bisschen zu erschmecken, was ist das, wie präsentiert sich das, warum ist es so,
Ja, letztlich hast du ja oft auch die Situation, dass du für einen besonderen Wein einen gewissen Mehrwert ausgibst. Und diesen Mehrwert musst du ja auch abtrinken können. Oder es wäre schöner, wenn du den abtrinken kannst. Und auch wenn es andere anders sehen, ist ja gerade Oktoberfestzeit, da wird Wein auch anders getrunken. Oder keine Ahnung, bei euch in München in den Clubs wird es ja auch anders konsumiert. Da gibt es andere Einstellungen. Aber ich finde eben auch, dass um die Besonderheit eines Produkts zu erkennen, das ist ja sonst so, als würdest du irgendwie ein tolles Gemälde in einen dunklen Raum hängen. Ist ja auch Quatsch.
Ja, gutes Beispiel, ja.
Wie wichtig ist Musik dabei? Also findest du jetzt nicht um den Club, sondern allgemein, dass man Wein mit Musik irgendwie umspielen, umgarn, zerstören, untermalen, begleiten kann?
Da Musik natürlich genauso vielfältig ist wie Wein, ist alles möglich. Also es gibt Momente, da untermalt es ganz, ganz toll, aber es gibt natürlich auch Momente, da ist die Musik zu freaky, zu laut, zu was auch immer und spricht eben gegen diesen Moment der Ruhe und dieser Stille mit dem Wein gemeinsam. Also ich höre sehr, sehr gerne Musik und sehr, sehr vielfältig auch, aber tendenziell zu Wein bin ich eher bei feiner, ruhiger, vielleicht sogar klassischer Musik eher ein bisschen was Gesetzteres, was dann eben dem Wein auch den Raum lässt, sich damit auseinanderzusetzen.
Bestimmte Instrumente, wo du findest, dass die besonders zum Wein passen oder die im Wein besonders reflektieren?
Geht vielleicht mehr um die Weinart so ein bisschen. Burgund ist für mich sehr, sehr Klassik, also am ehesten vielleicht Klavier, irgendwie sowas in die Richtung, weil es ja auch ein sehr, sehr feiner, gerade der Pinot, sehr, sehr feiner, sehr, sehr tänzelnder, sehr eleganter Wein ist. Na, und dann hast du auch genauso das Gegenteil, wenn du einen fetten Cabernet trinkst, dann kannst du auch ja, fast Rockmusik dazu laufen lassen. Ja. Also finde ich, steht und fällt sehr, sehr mit dem einzelnen Exemplar des Weins, was du dann wirklich im Glas hast.
Geht da total konform, dass also eine gewisse Art von Wein erfordert eine gewisse Musik. Und andersrum passt das gar nicht oder wird es fast unangenehm oder man hat ein unangenehmes Gefühl dabei. Was läuft im Tantris? Habt ihr da eine Playlist, die da läuft oder macht ihr Bayern 3 an oder?
Und hier die Nachrichten. Genau. Naja, wir haben eine Playlist und das ist wirklich ein bunter Mix zwischen Klassik, zwischen Jazz, zwischen vielen Dingen. Teils instrumental, teils eben mit Gesang und so. Ja. Und ja, auch so ein bisschen auf die Zeit abgestimmt. Mittags eher noch ein bisschen progressiver, ein bisschen lauter, ein bisschen mehr Power und abends eben ein bisschen gesetzter. Ja.
Aber es also ist wichtiger, eine 12-Stunden-Playlist, die jeden Tag gleich ist, oder? Total, ist gravierend. Aber
nee, es gibt wirklich verschiedene Playlists und das ist dann auch immer so ein bisschen unser Ding, uns da rauszusuchen, worauf wir gerade Lust haben.
Ach echt?
Und aber eben mittags und abends verschieden. Ja. Aber es ist immer so ein bisschen mit der Musik so ein bisschen Work in Progress, also gibt immer mal wieder was Neues, neue Ideen, Sachen, die mit aufgenommen werden, Sachen, die rausfliegen und so. Aber Musikkonzept ist ein großes Thema, ne? Gerade einfach durch die Größe des Restaurants auch, also Akustik spielt eine große Rolle. Es gibt ja den Teppich an der Decke, der eben sehr, sehr wichtig ist für die gute Akustik innerhalb des Restaurants. Ja, das ist wirklich toll. Du bist an deinem Tisch, also es ist schon teilweise laut, ne? Weil du hast ein großes Restaurant, du hast viele Leute, du hast die Musik und so. Ja, und du hast aber trotzdem dein Private Space und dein Nachbartisch hört eigentlich nicht, worüber du redest, wenn du nicht super laut bist. Und das ist sehr, sehr spannend mit der Akustik innerhalb des Restaurants, aber auch sehr wichtig. Ja, dass du, ich meine, am Ende, denk mal an so eine moderne Kirche. Ne? Im Prinzip ist ja unsere Raumaufteilung genau das. Und wie es da hallt und wie schwierig da die Akustik ist, eben wenn du so diese glatten Wände hast. Und hier, das ist eben sehr, sehr gut, sehr, sehr durchdacht, aber auch sehr komplex. Also wir haben vor kurzem ein neues Musiksystem installiert, also einfach neue Boxen und das Ganze so ein bisschen neu gestaltet. Und das war schon ein sehr, sehr schwieriges Thema, das so zu gestalten, dass es für jede Ecke passt, dass es nirgendwo zu laut, nirgendwo zu leise ist und so. Das ist schon eine schwierige Geschichte.
Kann man richtig viel Geld versenken in ein ja, richtiges Musiksystem. Also das ist, da kannst du ja einige Flaschen DLC für trinken. Wer sucht die Musik bei euch aus? Habt ihr da einen Musikverantwortlichen oder darf jeder
ja
in die große Playlist was reinfüttern?
Nee, wir haben schon eine, also zwei Herren, quasi eine Company, die sich darum kümmert und diese
ja
Playlist und dieses Musikkonzept für uns erstellt hat, aber wir sind mit denen im Austausch und da ist nichts in Stein gemeißelt, da kann man schon mal auch ein bisschen was dran tüfteln, aber genau, gibt schon jemanden, der sich wirklich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzt. Wie ist es bei dir? Bist du großer Musikmensch oder?
Dadurch, dass ich die letzten 20 Jahre mehr oder weniger in der Bar war und da relativ festgesurrt war, also den ganzen Tag das gehört habe, was da lief, eigentlich weniger, weil ich dann, wenn ich nicht in der Bar war, die Ruhe genossen habe. Und dann eigentlich möglichst nicht gehört habe. Dann habe ich mir noch irgendwelche Podcasts irgendwie noch, ich sag mal, angetan oder habe dann irgendwie versucht, mich damit fortzubilden, Sprachen zu lernen und so weiter. Und habe Musik eigentlich komplett vernachlässigt. Wenn ich Musik gehört habe, dann eher gezielt, also nicht so nebenher, sondern dann entweder, ich mag Klassik total gerne, dass wir ins Konzert gegangen sind, dass wir in die Oper gegangen sind. Da mag ich es auch total, mich damit im Vorfeld zu beschäftigen, das öfters auch vorher mal anzuhören. Also ähnlich, als wenn ich groß essen gehe, mich damit auseinandersetze, was ist der Stil oder was was ist die Interpretation von Küche seitens des Koches? So ging es mir eben dabei auch, wenn wir ins Konzert gegangen sind oder in die Oper. Und sonst, wenn ich richtig einfach zum mehr oder weniger abreagieren oder zum mich gehen lassen Musik habe, dann bin ich ein leidenschaftlicher Punk-Fan. Und vornehmlich so California-Punk und liebeste auf Konzerte zu gehen.
Und so,
und, genau, ja. Waren wir in der Tat jetzt im Mai bei der Abschiedstour mit meinem Sohn, den habe ich leider damit infiziert. In Berlin waren wir dort.
Boah, cool, wirklich. Das ist auch, ich liebe die Musik, das hätte ich auch super gern gesehen. Das muss ja live großartig sein, ne?
Halt sehr, sehr verrückt. Also, nee, ich habe in Kalifornien, als ich da gelebt habe, halt viele von denen auch kennengelernt, weil wir dann ganz guten Zugang hatten. Das war eine großartige Zeit dort und das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen hängen geblieben. Ich glaube, Bad Religion.
Das muss ein toller Moment gewesen sein. Großartige Zeit, da zu sein. Mit so einer Energie und so. Na, cool.
War sehr schön. Also war wirklich sehr prägend und sehr, sehr nachhaltig. Und das ist dann irgendwie hängen geblieben, da ich sage. Das ist für mich so diese Kombination von Lebensfreude, von Sommer, von gehen lassen. Ich assoziiere ja ganz viel auch mit, weil ich da aufgewachsen bin, mit Strand. Und das ist für mich so die Strandmusik. Und die Surfmusik und das alles und dann, oder Ska oder sowas in der Richtung mag ich auch sehr, sehr gerne. Ja. Also von dem her bin da, aber ich bin da auch nicht unbedingt zu unbequem, wenn irgendwas läuft, dann gönne ich auch jedem seins. Also wenn auch, keine Ahnung, hier in Dresden ist ja leider, muss man sagen, Roland Kaiser ganz, ganz weit oben. Und wenn das jemand hören muss, dann würde ich mich da auch nicht verweigern, dann sei dem drum, aber das würde ich mir persönlich nicht auflegen. Ich habe jetzt interessanterweise, ich habe ein neues Büro eingerichtet, jetzt mit der Umstrukturierung nach der Weinbar und mit der Podcast-Zeit und da habe ich meinen alten Plattenspieler wieder rausgeholt, meine 500 Platten, die ich mal gesammelt habe und höre die jetzt nach und nach alle mal wieder durch und höre damit mein ganzes Musikleben wieder durch. Also meine ganze Hip-Hop-Phase und meine ganze Rap-Phase und die ganze Indie-Phase. Und da merkt man, wie viele Gesichter und wie viele Facetten man in sich selber hat und wie großartig das ist, eben auch das ähnlich mit Wein und Riechen und Schmecken auch mit Musik wieder aufleben zu lassen.
Was auch super spannend ist, also ich hatte auch Ende der 90er oder Mitte bis Anfang der Nuller so eine Rap-Phase und Sachen, die du, das ist ähnlich wie beim Geschmack auch oder wenn du was riechst, Lieder, die du 20 Jahre nicht gehört hast und es deine Apple Playlist gönnt dir das Lied gerade, dann taucht das mal wieder auf und du kannst immer noch die Texte auswendig. Das ist
du so kannst die Texte auswendig und du bist sofort in der Stimmung. Also du möchtest und bist sofort bei der Party damals vor 30 Jahren.
Das macht so
wo du,
aus,
wo
ja.
du sagst, ja,
absolut irre, großartig. Ja. Ja. Ich bin in Dortmund und aufgewachsen. Und wirklich Ruhrgebiets-Rap und da ist wirklich eine Menge passiert, so Ende der 90er. Und wenn sowas, oh, ich liebe das, das ist so großartig. Oder einfach so ein Album.
Ja.
Ich fahre mit dem Rad meistens zur Arbeit, brauche so 25 Minuten. Und dann habe ich immer natürlich nicht zwei, sondern nur einen Kopfhörer drin, dass du ein bisschen Ablenkung hast. Und da habe ich die Tage so ein altes Rap-Album mal wieder von vorne bis hinten durchgehört. Großartig, also es macht so viel Spaß. Und was das Gehirn alles speichert, also du kommst echt auf die alten Texte wieder und ich kann das genauso gut, wie ich es konnte, als ich 20 war. Na.
Ja.
Absolut verrückt.
Gehe ich völlig konform. Also es ist wirklich, man geht dann ganz anders motiviert in die Arbeit oder auf die Arbeit und hat einen ganz anderen Drive drin. Man fühlt sich dann wie damals. Ja, es kann Musik, das stimmt. Das ist, ist wirklich sehr cool. Ja.
Und es kann Geschmack aber auch. Ich meine, manchmal, das kennt ja jeder von sich, ne? Du riechst irgendwas und bist gleich irgendwo in deiner Kindheit oder hast direkt so eine krasse Assoziation und weißt aber auch direkt, wo habe ich das erste Mal gerochen. Und auch wenn du es lange, lange Jahre gar nicht mehr an diesen Geruch oder diesen Eindruck gedacht hast, ist es in dem Moment direkt wieder super präsent. Weißt du, was ich, wie hat Omas Wohnzimmer gerochen oder was auch immer. Das kommt dann so in dem Moment wieder. Du bist 20 Jahre nicht mehr da gewesen, aber es kommt dann in dem Moment direkt wieder und du hast es auch direkt im Kopf. Absolut spannend. Mhm.
Ist eine Sache, die auch ganz gravierend unterschätzt wird. Also manchmal hat man ja Situationen auch mit Gästen, wo man einen Wein serviert und der eine Gast kann mit dem oder dem gar nicht. Und dieses, also der Geruchssinn ist ja letztlich unser Wahrnehmungssinn, der direkt ins limbische System geht. Also keinen Umweg übers Gehirn macht, sondern rein durch Emotionen ausgelebt wird. Und wenn du etwas überhaupt nicht magst im Wein, dann kannst du darüber auch nicht hinwegtrinken. Also manchmal sind da ja ganz, ganz negative Erinnerungen auch damit verbunden. Und einen Gast dann dazu zu nötigen, zu sagen, nein, du musst es jetzt trinken, das kann manchmal den ganzen Abend zerstören, was, wie gesagt, ganz, ganz oft so nicht wahrgenommen wird. Und wo man irgendwie, ist natürlich doof, wenn die Flasche jetzt irgendwie dreistellig ist und man sagt, ja, haben sich selber ausgesucht, war ihre Wahl dann letztlich von der Karte, was soll ich da jetzt machen?
Ja, das ist so ein Moment, also da versuche ich oder versuchen wir auch dann wirklich dem Gast im Rahmen natürlich immer entgegenzukommen. Wenn jemand genau sagt, ich will genau diesen Wein, ohne irgendwie irgendeinen Moment der Konversation darüber, dann ist es natürlich schwierig, wenn er sagt, okay, schmeckt mir nicht. Aber wenn wir uns drüber ausgetauscht haben und ich habe ihm meinen erklärt und kann ja auch sein, auf ihn wirkt es anders oder der Wein hat irgendwas in sich, was ihm in dem Moment nicht zusagt, dann zwinge ich ihn nicht, den zu trinken. Dann nehme ich den nach dem Probeschluck oder nach dem Probeschluck für ihn und seinen Freund oder Partner oder was auch immer zurück und schaue, dass ich das glasweise verkaufe und mache ihm was anderes. Aber es ist in dem Moment immer so ein Geben und Nehmen mit dem Gast. Also da muss dann auch schon von Gastseite irgendwie ein bisschen was zurückkommen, weil wenn das dann nochmal und nochmal und nochmal passiert, dann wird es irgendwann schwierig. Ne? Da muss auch so ein bisschen, weil das fällt auch manchen Gästen einfach schwer, ihre Wünsche oder ihr Geschmacks oder ihre Idee von Wein auszudrücken, irgendwie in Worte zu fassen. Ne? Mhm. Und dann hast du ganz oft die Situation, ja, was passt denn zum Menü? Empfehlen Sie mir was? Ja, natürlich, sehr gerne, aber in welche Richtung darf es gehen? Möchten Sie frisch trinken? Möchten Sie kraftvoller trinken? Ja, empfehlen Sie mir doch was. Ja, okay. Weißt du, wie ich meine? Du hast einfach manchmal sehr, sehr wenig, was zurückkommt und dann, ja, okay, ich habe hier 2000 Flaschen in der Karte und davon zumindest die Hälfte, auf die ich jetzt zurückgreifen kann, um dir irgendwas zu machen, was auf irgendeine Art und Weise zu den 8 grundverschiedenen Gängen passt, die du gleich bekommen wirst.
Es gibt wenige Gäste, die so anspruchslos sind, dass sie in der Tat, und es soll kein Gästebashing werden, sondern einfach nur so ein Bewusstsein dann letztlich darum, vor welcher Situation manchmal steht, die damit dann irgendwie nicht klarkommen. Und mit ein bisschen Kommunikation würde man eigentlich so den idealeren Moment letztlich für beide Seiten irgendwo auslösen und den besonderen Zeitpunkt kreieren können. Aber es gibt auch ganz wenige, die über ihre, letztlich sind ja auch Vorlieben, Gefühle, über ihre Gefühle reden können und diese Gefühle in dem Augenblick ganz klar artikulieren können und sagen können, ja, ich liebe es kräftig oder ich mag eben die rassige Säure oder ich mag Schmerzen, bitte einmal Schmerzen.
ja, das stimmt. Und dann hast du da in dem Moment auch viele Gäste, die einfach sich für die Weinbegleitung entscheiden, weil du in dem Moment ja dann quasi keine Entscheidung treffen musst, mehr oder weniger. Ne?
Was eine schöne Möglichkeit ist, ja.
Ja, ist ja auch gut, aber auch, wenn man die Weinbegleitung nimmt, deswegen machen wir uns halt einen Haufen Gedanken dazu, sollte man ja schon irgendwie ein bisschen zumindest Lust haben, was Neues zu probieren und ein bisschen offen sein. Wenn ich zu Hause immer nur meine eine Art von Wein trinke, dann ist es halt schwierig, dann gleich auch Weine zu trinken, die natürlich auch mit Ecken und Kanten ausgesucht sind. Ne? Das ist uns auch, oder mir auch wichtig, dass man da besondere Sachen halt hat. Ich meine, es ist nicht super funky, aber von den, ich meine, wir haben 7 Weine und wir machen zum zweiten Dessert immer einen Cocktail von der Bar, seit so einem guten Jahr. Cool. Ist auch eine sehr coole Sache. Wir haben 2 super Barkeeper und die lassen sich da immer wirklich tolle, tolle Sachen einfallen und eben da genauso mit der Küche in Abstimmung. Ja, und das ist eine wirklich, wirklich coole Sache, aber es ist bei meinen 7 Weinen halt auch immer zumindest ein, manchmal 2 Weine dabei, die schon ein bisschen freaky sind, ein bisschen fordernd und so. Ich finde, bei so einer Menge von Weinen kann man das auch gut mal mit einbauen, ja, dass man nicht nur so Wohlfühlweine mit dabei hat. Aber da muss man sich als Gast dann schon ein bisschen auch auf solche Sachen einlassen wollen. Ne?
Macht ihr auch was anderes außer Wein? Also macht ihr Sake, Limo, Tee?
Wir haben eine alkoholfreie Begleitung zum Menü. Das ist ganz klar, natürlich, was ja auch wichtiger geworden die letzten Jahre und gerade für die Mittage oder auch so einfach, ne, derjenige, der keinen Alkohol trinken darf oder möchte oder wie auch immer, dass der einfach nicht nur Wasser und vielleicht mal eine Cola oder eine Apfelschorle hat, sondern wirklich auch ein Geschmackserlebnis. Und da haben wir einen Mix eben aus Drinks, fermentierten Getränken, toll zusammengestellten Sachen, die eben die Bar kreiert.
Ja, macht die Bar, okay.
Auf das eine Gericht bezogen, aber eben auch Sachen, die wir zukaufen, einfach besondere Sachen in der Flasche. Hier Jörg Geiger, da aus dem Schwäbischen, ist da natürlich großer Klassiker und schon immer großer Vorreiter, was eben das alkoholfreien Begleitungen angeht, mit sehr, sehr spannenden Cuvées aus alten Obstsorten und so. Und das nutzen wir sehr gerne, aber auch so ein paar andere Sachen. Und ich bin ehrlich gesagt immer noch auf der Suche nach einem gescheiten alkoholfreien Wein. Also ich wäre da gar nicht so, dass ich das total verteufeln würde. Aber ich muss sagen, schon einiges probiert und so, aber es ist leider immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Es ist besser geworden, als es lange Jahre war, aber es ist echt noch schwierig.
Ja, also mein Schlüssel dazu zu alkoholfreien Weinen, weil es gibt ja Situationen, wo man es den Gästen gerne auch empfehlen möchte, einfach als Alternative oder eben aus Vernunftsgründen, war, dass ich es gar nicht mit Wein verglichen habe, sondern versucht habe, eine eigene Geschmacksfaszination und Interpretation zu finden. Und dann gab es so den einen oder anderen, den ich gar nicht so uninteressant fand, wo ich sage, okay, das kann ich dort anbieten oder das kann ich mir dazu vorstellen. Und wenn man den so sieht, vielleicht auch im besonderen Glas mit einer besonderen Temperatur, in der Kombination mit einem besonderen Gericht oder was auch immer, dann hat der auch eine gewisse Intensität, Komplexität und man kann ihn mit nicht wenigen Dingen kombinieren oder nicht wenige Gäste damit faszinieren. Aber es ist natürlich die Entwicklungsfähigkeit, auch geschmackliche Entwicklungsfähigkeit, ist da begrenzt. Findest du, es gibt ein Getränk, das dem Wein nahe kommt? Also jetzt auch nicht nur im non-alkoholischen Bereich, sondern allgemein. Findest du Whiskys genauso vielfältig oder Bier oder Sake oder Tee oder was auch immer?
Nee, ich denke, Wein hat da schon wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, dass es wirklich in so viele verschiedene Richtungen gehen kann. Einfach aufgrund dessen, dass es ein Kulturgetränk ist seit tausenden Jahren und dass es eben auch schon so viele Ideen zu Wein gegeben hat, so viele verschiedene Stilistiken, die man findet, verschiedene Arten des Ausbaus, die am Ende auch ganz, ganz viele verschiedene Dinge ergeben. Klar, beim Bier mit dem Craft-Bier-Trend und Aroma-Hopfen und so geht es natürlich inzwischen auch in mehr Richtungen als nur Pilz oder Hell wie vor 20 Jahren. Aber das Level von Komplexität, von Geschmacksintensität erreicht das natürlich nicht. Ja, und da gibt es eigentlich auch nichts anderes, was so vielfältig ist.
Was ist dein Wein, wenn du es in ein Wort pressen müsstest?
Ah, ich weiß nicht, ein Wort ist super schwierig. Unverwechselbar, besonders, vielfältig. Ein wahnsinnig besonderes Getränk. Ja.
Unverwechselbar gefällt mir eigentlich fast irgendwie am besten.
Weil ja, ist vielleicht
fast das Beste, am besten. Ja. Was wärst du für ein Wein?
Ich wäre ein Burgunder. Ich wäre ein
Pulini. Was für ein Burgunder? Ich meine, du kennst dich.
Ein weißer Burgunder. Ich wäre ein Pulini Montrachet.
Ja.
Fein, mineralisch, elegant. Nicht so laut wie ein Meursault zum Beispiel. Nicht so laut wie ein Burgunder aus dem Mâconnais, sondern eher ein bisschen filigraner, ein bisschen leiser in meiner Art, ein bisschen feiner. Ich glaube, das würde mich ganz gut charakterisieren.
Und warum dann Pugny und kein Chassan? Weil Chassan hat ja eine gewisse Vielschichtigkeit und ist manchmal noch ein bisschen komplexer. Pugny ist ja doch ein bisschen straighter, ist auch ein wenig kürzer. Oder sehe ich das kürzer falsch? Kürzer findest du? Na, von der Reifefähigkeit. Also sollte ja eigentlich, zumindest historisch, ist ja so angelegt, dass Pugny immer die etwas schneller verhungernden Weine sind und Chassan ja dann doch schon die mit einer etwas größeren Lebensfähigkeit.
Ja, weil Chassan ja natürlich, oder sehr, sehr oft zumindest, ein bisschen kraftvoller ist. Und Pugny immer ein bisschen der, finde ich persönlich, immer ein bisschen der feinere. Ich meine, es
total
steht und fällt natürlich immer sehr, sehr extrem mit dem Produzenten des Ganzen. Aber wenn du jetzt wirklich den ganz typischen, das Herz dieses Dorfes, sei es Pugny, Meursault oder Chassagne greifen würdest, ist Pugny ja immer der feinste, der filigranste Wein aus den drei Dörfern. Oh, Meursault. Ja. Klar gibt es Gegenbeispiele und weiß nicht, Rouleau ist super fein, super filigran, obwohl es noch so ist. Aber im Grundding, wenn man über Meursault spricht, dann denkst du an was Rundes, was Schmelziges, du hast diese nussige Aromatik, du hast mehr Power im Wein. Und ich finde, Pugny ist am einen Ende, Chassagne ist die Mitte, weil es eben in beide Richtungen gehen kann. Und Meursault ist eben oft der dichteste, der opulenteste der von diesen dreien.
Bist du Film- oder Buchtyp?
Ich bin eigentlich Buchtyp. Ich lese super gerne, aber ich komme irgendwie zu wenig dazu in letzter Zeit. Klar, wir haben unsere 4-Tage-Woche, Mittwoch bis Samstag. 3 Tage klingt erstmal toll, aber es ist natürlich super oft irgendwas. Und natürlich auch, was ich machen darf, tolle Reisen und so, ist natürlich was ganz, ganz Tolles und irgendwo auch privilegiert ist, dass ich sowas machen darf, eben fürs Haus am Ende auch, aber es ist dann schon oft auch zeitmäßig fordernd und dann ist die Familie da und meine beiden tollen Kinder sind da und die wollen und brauchen und haben natürlich auch ein Anrecht auf die Zeit mit mir und dann fallen solche Hobbys wie eben Lesen doch hinten runter. Ja, aber ich tue das ja gern. Ich hab auch lese sehr, sehr gerne historische Romane. Ich habe die Game of Thrones Bücher gelesen, bevor ich die Serie geschaut habe und so. Und das ist schon was, aber am Ende ist es zeitintensiv und die Zeit muss man halt irgendwo finden oder von irgendwas anderem abknapsen halt. Ne? Und da wird es dann manchmal ein bisschen schwierig.
Und grundsätzlich digital oder analog? Also nicht nur beim Buch, sondern im Leben, im Bewusstsein?
Lieber analog eigentlich. Ich meine, bin auch lange Zeit meines Lebens ohne die ganze Technik, die uns heutzutage umgibt. Ich bin 82er Jahrgang, ne? Und auch sehr, sehr lange ohne den ganzen Technikram gut und glücklich groß geworden. Und ne, deswegen eher analog als digital eigentlich.
Noch ein Weinchen am Schluss?
Ja, klar. Sollten wir auf jeden Fall machen, ne?
Was weiß es?
Ja, es ist ein mir unbekannter Wein bisher. Bin ich sehr gespannt. Du wirst ihn kennen, weil du hast ihn ausgesucht.
Ist für mich so eine Art von Wein, wo ich selber empfinde, dass man tolle Überraschungen leben und erleben kann. Mhm. Obgleich man sich mit dem Land vielleicht beschäftigt, da merkt man, wie unbekannt so ein Weinland eigentlich nicht selten ist. Und ich finde, es gibt wenig Weinländer, die genau das aufweisen oder zeigen können, wie eben Italien. Also jetzt in Deutschland ist kaum eine Region unbekannt. Oder in, selbst auch in Frankreich, irgendwie kennt man alle Regionen, wenn du dich so ein bisschen mit Wein beschäftigst, in Spanien genauso. Vielleicht kann Portugal noch Überraschungen bieten, aber in Italien gibt es teilweise noch Ecken, wie jetzt hier in dem Fall Umbrien, die kaum jemand irgendwie auf dem Schirm hat. Und dann diese Kombination eben mit Fermentino, mit Trebbiano und Grechetto. Hast du eine ganz verrückte Kombination.
Ja, und auch durch den großen Schatz der vielen, vielen autochthonen Rebsorten Italiens. Ne?
Aber die haben viele. Hat auch Griechenland, die hat auch Portugal. Ich würde behauptet natürlich Italien immer von sich, dass das deren Alleinstellungsmerkmal ist oder ist so großartig. Würde ich gar nicht mal so sehen. Oder das kannst du selbst ja auch in Deutschland, hast du so viele, sag ich mal, freakige Rebsorten oder mit den ganzen Piwis, wo du sagst, das wird hier intensiver gelebt. Also das, finde ich, ist noch nicht mal so das USP des Ganzen, sondern die Eigeninterpretation, dass du manchmal auch Regionen hast, die ganz eigene Stile, sei es eben Kampanien oder sei es wie in dem Fall Umbrien, die du mit nichts auch vergleichen kannst. Also wenn du den Wein im Glas hast, könnte niemals ein Südtiroler sein. Es könnte niemals ein Piemonteser sein.
Ja. Ja, und du hast halt sehr, sehr viele Regionen und auch sehr, sehr viele Regionen, in denen Wein halt schon immer vorkommt. Ja, die alle ihre Traditionen haben und wo Wein halt ganz stark verwurzelt ist im Leben der Menschen. Und das ist halt was.
Die gehen ja auch anders mit um. Also ähnlich wie im Burgund auch, wo die mit einem anderen Traditionsbewusstsein, mit einer anderen Wahrnehmung auch leben, ist es dort genauso. Also dass die schon seit Ewigkeiten, hier seit den 70er Jahren und ganz anders mit Holz spielen, was halt in Deutschland, Österreich wahnsinnig experimentell bespielt wurde, wo auch viele Fehler gemacht wurden, wird es hier mit einer leichtfüßigen Selbstverständlichkeit gelebt. Und so eine Rebsorte, der man eigentlich keine Lebensfähigkeit zuspricht, wie Fermentino, wird es ja nicht unbedingt von Haus aus irgendwie 30 Jahre in den Keller tun. Der ist jetzt ein 2020er, kann wunderbar reifen und kann jetzt noch bestimmt 5 oder 10 Jahre auf der Flasche verbringen, hat sowohl eine Fähigkeit, Speisen zu kombinieren, als eben auch eine Eigenfaszination.
Wunderschöner Wein, also toller Holzeinsatz, muss man sagen. Ja, du hast tolles cremige Mundgefühl.
Das Holz, spürst du das? Ich finde es kaum merkbar eigentlich von der Art her. Ist eine leichte Cremigkeit da, aber ich hätte nicht gedacht, dass es
durch
Holz
kommt. So hätte ich es interpretiert. Du hast feine Frucht, aber eben tendenziell eher zarte, elegante Frucht. Ja, die, ich weiß nicht, kenne den Wein nicht so im Detail, aber die meines Erachtens vielleicht für großes Holz sprechen würde. Ja, du hast diese tolle Cremigkeit, also auf jeden Fall die malolaktische Gärung, die stattgefunden hat, schöner Schmelz. Und am Ende, was eben Italien weiß, ist ja oft auch einfach viel frisch und teilweise, je nachdem, wo du bist, auch relativ belanglos. Aber das hier hat ja Körper, das ist auch ein Wein mit absolut großartiger Struktur und eben, wie du auch gesagt hast, mit Potenzial. Das ist ja ein Wein, kannst auf jeden Fall für ein paar Jahre beiseite legen und der wird absolut gewinnen. Der wird sich meines Erachtens wunderschön entwickeln.
Und was ich finde, der schlägt so ein wenig die Brücke zwischen dem, was bei euch ein Thema ist, dem klassischen Lugana-Trinker. Weil der hat so diese leichte Exotik, der hat die weißen Früchte, der hat ein bisschen Würze mit dabei, hat diese leichten Blütenaromen, eben durch den Trebbiano natürlich eben auch beeinflusst, der hier nur anteilmäßig drin ist. Aber du hast auch eine gewisse Ernsthaftigkeit durch die Salzigkeit. Genau. Na? Und mit 12,8 Alkohol ist der ganz lebendig, trinkfreudig. Also finde ich interessant.
Ja, nee, sehr, sehr schön, wirklich.
Kann man auch mal von
Service trinken. Und auch am Ende ein toller gastronomischer Wein. Also was eben auch viele Speisen schön begleiten würde. Du bist nicht zu spitz in der Säure, du hast ein bisschen Körper, du hast ein bisschen Schmelz und Fülle, die es mitbringt. Aber eben trotzdem diese, wie du auch gesagt hast, diese leicht exotische Frucht, die viele Leute abholen wird, aber die eben sehr, sehr fein eingewoben ist in das Ganze. Es ist nichts zu laut, sondern alles schön an seinem Platz.
Ist mit 25 Euro natürlich eine Hausnummer. Also da merkt man schon den Anspruch letztlich auch in dem Wein, aber ich finde, der wird dem gerecht und hat eine Eigenidentifikation, dass man sagt, also man kann den Wein auch wiedererkennen, was wenige können. Habt ihr Umbrien auf der Karte bei euch?
Italien sind wir sehr, sehr klassisch unterwegs. Also wir haben Südtirol, Weiß und ansonsten Toskana und in der Toskana auch wirklich Also wir haben ein super Toskana-Weingut, ansonsten Sangiovese in der Toskana.
Mhm. Euer eigenes,
Piemont. Oder? Piemont, ja, auch. Auch Salicutti, auch eben das eigene Weingut. Aber eben auch, weil es die Qualität einfach hergibt. Ne? Ist jetzt nicht, dass wir das deswegen hier promoten wollen, sondern einfach, weil es ein großartiges, kleines Weingut ist mit den 4 Hektar, inzwischen sogar Demeter zertifiziert, also großartige Weine und wirklich im Herzstück des Brunello-Gebiets unterhalb des Dorfes von Montalcino. Also ist wirklich mein, kann ich dir jetzt natürlich alles sagen, aber es ist auch was auch so gut in der Karte stehen könnte, weißt du, wenn das jetzt nichts hier mit dem Haus zu tun hätte.
Und aus die 4 Hektar holt ihr nur 20.000 Flaschen. Also das ist ja schon allein maximal. Vom Ertrag her schon ein
20.000 sind es im guten, im starken Jahr, ne? Wenn alles perfekt läuft. Ja. Also ich glaube jetzt mit viel Regen insgesamt im Jahresverlauf, aber auch mit den Schwierigkeiten jetzt bei der Ernte, werden das bestimmt keine 20.000 werden. Hm. Ne? Und es ist so, sie könnten Brunello aus allem machen, aus den ganzen 4 Hektar, was eben auch eine große Besonderheit ist, dass das Ganze eben Brunello zertifiziert ist. Ganz gut,
ja.
Aber je nachdem, wie das Jahr eben so verlaufen ist, entsteht auch ein Rosso oder entstehen eben auch andere Weine dort.
Ja. Musst du um deine Allokation für nächstes Jahr kämpfen, oder?
Muss ich gucken, dass ich genug abkriege, ja.
Genau. Hast du so im Allgemeinen noch Ziele und Wünsche? Also irgendwas, was du gerne noch machen, erreichen, tun, perspektivisch, innovieren möchtest?
Das Ganze hier weiter nach vorne bringen in allen Belangen. Ja, dass wir eben die Dinge, die wir schon sehr, sehr gut machen, noch ein bisschen besser machen und uns hier alle noch ein bisschen mehr verwirklichen können bei unserer tollen, tollen Arbeit.
Einblicke, die man sonst wahrscheinlich nie erhält, in eine solche Institution wie das Tantris so tief reinzuschauen, die Abläufe ein wenig mitzubekommen, das Gefühl für diese authentische Art von Gastronomie, von der Hochkultur der Gastronomie zu erhalten, ist ein großartiges Geschenk. Vielen Dank, lieber Julian, dass du deine Erfahrung, dein Wissen um diesen einzigartigen kulinarischen Ort, diesem Sinnbild deutscher Gastronomiegeschichte mit uns geteilt hast. Und auch ein ganz großes Dankeschön an euch fürs Zuhören, fürs Begleiten, fürs Bewerten, fürs einfach bei uns sein. Vielen lieben Dank dafür. Und natürlich auch ein großes Dankeschön der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger Consio Vini und dem Privatkundenportal, dem Bremer Weinkolleg, für die händische und wirtschaftliche Unterstützung. Danke, dass ihr uns begleitet, dass ihr uns unterstützt, dass ihr an unserer Seite seid. Vielen lieben Dank dafür. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich freue mich auf die kommende Woche, auf den kommenden Freitag. Und Gleichnisse hierbei sind rein zufällig, also dass wir noch einmal in München sind, dass wir noch einmal bei einem Julian sind. Ich freue mich sehr und ganz besonders auf Julian Schweikart.
Hallo zusammen, mein Name ist Richard Österreicher. Ich habe ein kleines Weingut im Herzen von Franken in Sommerach, was ich gemeinsam mit meiner Frau Kerstin führe. Ich darf euch heute ein paar Worte über unseren Freund Julian Grunwald an euch richten. Ja, kennengelernt haben wir uns im Königshof in München vor über 10 Jahren. Damals war der Chefsommelier Stefan Thuriot. Julian war stellvertretender Restaurantleiter. Ich denke, dass Julian von Stefan viel lernen konnte. Der Königshof hatte damals ja eine tolle Weinkarte. Und beide waren und sind wirklich Förderer des deutschen Weins, was damals ja nicht ganz so selbstverständlich war. Für uns war es aber tatsächlich gut, toll zu beobachten, wie Julian immer mehr angefixt war von dem Thema Wein. Und er wollte hinter die Fassaden schauen und wollte unbedingt auch wissen, wie das funktioniert und wie Wein wirklich entsteht. Vor allem natürlich die großen Weine. Er hat uns dann immer wieder im Weingut besucht, zusammen mit seiner Familie, seiner tollen Frau und den 2 süßen Kindern. Ja, und dann hat er sich entschlossen, die Ausbildung, diese Sommelier-Ausbildung dran zu hängen. Was uns natürlich erstmal sehr gefreut hat. Er hat ja ohnehin dann ein wahnsinniges Wissen aufgebaut, ist ein hervorragender Verkoster, der den Wein auch tatsächlich fühlt und nicht nur aromatisch zerlegen kann, sondern eben auch die Größe eines Weines fast. Was ich an Julian sehr schätze, ist seine ruhige Art. Er kann zuhören. Das zeichnet ihn als Gastgeber sehr aus. Er ist unfassbar empathisch und dank seines großen Wissens über Wein aus aller Welt gepaart mit dem riesigen Fundus des Tantris, wo er heute arbeitet, aus dem er schöpfen kann, gelingt es ihm, den Gast immer wieder zu überraschen und zu begeistern. Was keine Selbstverständlichkeit ist, weil Sommeliers ja doch gerne auch mal dazu neigen, ihre Weine dem Gast aufzudrängen und nicht unbedingt dem Gast zuzuhören, was er eigentlich gerne trinken will. Wir sind eben keine Freunde von Weinbekleidungen, um ehrlich zu sein, aber Julian gehört zu denen, denen wir blind vertrauen können. Er drängt dem Gast eben nichts auf, keinen Geschmack, sondern hört zu und zeigt ihm einen außergewöhnlichen Tropfen, wovon er dann begeistert ist. Er ist keiner der Lautsprecher in der Branche, obwohl er ja auch international schon viel Erfahrung gesammelt hat, war in New York unter anderem. Aber seine zurückhaltende Art, seine Gelassenheit hat er sich bewahrt. Julian hat über all die Jahre, so wie wir das miterleben durften, seinen ganz eigenen Stil gefunden und das macht ihn als Gastgeber wirklich einzigartig. Ja, ein einziges Handicap hat er natürlich doch. Wir mögen beide Fußball und mit den Farben hat er es nicht ganz. Da ist er noch auf der falschen Farbe. Ist glaube ich gelb. Und ich muss ihn da noch unbedingt rüberholen auf die rote Farbe. Da werde ich natürlich nicht nachlassen. Das werde ich weiterhin versuchen. In diesem Sinne viel Spaß und ja, Julian, melde dich wieder. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder mal. Bis dann. Servus.